In Indien und Pakistan, vor allem in Indien, lernt man zu improvisieren. Das sind die Weltmeister der Improvisation, die Inder. Bei den indischen Christen, da habe ich wirklich unglaublich viel gelernt. Da geht nicht, gibt's nicht. Und Strom zapft man einfach von irgendeiner Leitung an, die da irgendwo steht, und dann wird das verkabelt und jeder TÜV-Experte oder Prüfer in Deutschland würde 17 Herzinfarkte bekommen, wenn er ein Evangelisationsfeld in Indien betreten würde und so weiter. Es ist mir eine große, große Freude, bei euch zu sein, wirklich wahr. Ich fühle mich schon der Hai und ich bin Basler, bitte haltet mir das nicht vor oder entgegen, ich kann nichts dafür. Manches nicht ernst zu nehmen, was ich sage, das meiste schon. und Manfred und Katharina, die sind uns ganz wertvolle Geschwister und Freunde. Und wir schätzen alles, was ihr hier tut und durch die Bibelschule in Bruck und all das. Es sind enge Freundschaften, die uns da verbinden miteinander. Und das ist ja auch wirklich, wie das Gott möchte. Wir sind eine Familie. Amen. Und ich bin nicht ein besonderer Bruder, ich bin einfach ein Bruder. Und ich sage manchmal oder öfters mal, ich bin eigentlich nur ein geheiligter Hippie. Das ist alles. Vor euch steht ein geheiligter Hippie. Wenn du nicht weißt, was ich meine, meine Geschichte liegt da auf meinem kleinen Büchertisch auf dem Hippie Trail ins Paradies. Und da habe ich einfach mein Zeugnis praktisch mal vor 2-3 Jahren aufgeschrieben. Und ich habe leider buchstäblich jetzt nur noch die letzten paar Kopien. Wir haben versucht, noch ein paar aufzutreiben, da ich muss dringend neu drucken. Und das freut mich natürlich. Aber eben, das kostet auch wieder Geld. Das muss man vorstrecken und so weiter und so fort. Aber gut. Wie dem auch sei, es freut mich sehr, hier zu sein. Und alles, was wir heute und morgen sagen werden, sage ich als Bruder, als dein Bruder, als einer, der vor 37 Jahren Jesus in ganz gnädiger, barmherziger und überwältigender Weise kennengelernt hat, nicht nach ihm gesucht hat, aber er hat nach mir gesucht, genauso wie er nach dir gesucht hat, und er hat uns schließlich gefunden und erwischt. Amen. Halleluja. Und irgendwann hatten wir einen hellen Moment, wo wir Ja gesagt haben. That's it. Es gibt einen gesunden Egoismus, den man unbedingt braucht, um nicht mehr auf dem Weg in die Hölle zu sein, sondern in den Himmel. Und weil wir diesen Weg jetzt schon eingeschlagen haben und der Herr uns zu völlig neuen Menschen gemacht hat, in einem Prozess, aber auch in einem augenblicklichen, grandiosen Vorgang, wurden wir neue Menschen in uns drin. Und jetzt haben wir das Herz Gottes in uns drin. Jetzt haben wir die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und so möchte dieser Gott in uns, dieser Jesus, dieser Menschenfischer par excellence, möchte durch uns jetzt hier auf dieser Erde sein Werk tun. Wir sind sein Mund, wir sind seine Hände, wir sind seine Augen, wir sind seine Füße. Wenn wir nicht gehen, wenn wir nicht reden, wenn wir nicht versuchen zu fischen nach den Menschen, dann hat der Herr keine Chance, sie zu erreichen, obwohl er schon alles getan hat, um jeden Menschen von seiner schrecklichen Bestimmung, nicht göttlichen Bestimmung, aber schrecklichen Zustand, dass er auf dem Weg bergab in die Hölle ist, um die da aufzuhalten und möglichst davon zu bewahren, davor zu bewahren, vor dieser ewigen Verdammnis, die lauert auf eine gesamte Menschheit. Und wir lernen, das zu verstehen, wie krass das wirklich ist. Ich wusste auch noch nicht, dass ich auf dem Weg in die Hölle bin, als ich da als Hippie meine Tage frönte auf dieser Erde und meine Chillums geraucht habe oder dann in Kabul anfing zu fixen, Morphium und all so Zeug. Ich wusste es nicht, es hat mir alles Spaß gemacht. Meine Mutter hat jetzt auch die letzten paar Male, sie ist alt, sie ist 89, sie war fast gestorben vor kurzem. Und dann habe ich nochmals ein bisschen interveniert, also ich nehme das ein Stück wirklich auf meine Kappe. Ich bin da bei ihr gewesen vor 3 Wochen, bevor wir in die letzte Evangelisation noch Pakistan gingen. Und deswegen, es hat ausgesehen, wie wenn sie in den nächsten Stunden oder Tagen das Zeitliche segnet, wie man so schön sagt. Und, aber das hat überhaupt nicht in den übergeordneten Zeitplan reingepasst. Wirklich. Ich habe es dem Herrn gesagt. Ich war am Donnerstag, am Sonntag bin ich geflogen mit meinen zwei Kindern nach Pakistan zur nächsten Evangelisation vor 3 Wochen. Und am Donnerstag war ich bei ihr und sie war gar nicht mehr da. Ausgangspunkt war jetzt nur, sie hat auch Morphium bekommen in der Zeit. Sie hat nicht Krebs, aber sie hatte große Atemnöte. Und das war jetzt die Verbindung nach Kabul. Da habe ich Morphium gespritzt. Ich weiß, wie angenehm sich das anfühlt. Anyway, das war mein ganzer Punkt. Ja, Drogen fühlen sich gut an, deswegen nimmt man sie und wird süchtig. Man, dieses High, diesen Flash möchte man immer wieder erleben. Das ist ja das Wahnsinnige. Nur eben das Gute ist, Jesus ist keine Droge, aber er bringt das ewige Leben, das Leben in Fülle, den Heiligen Geist. Und das ist das, was man eigentlich sucht, ohne es zu wissen. Eben, ich habe es auch nicht gewusst, aber naja, Jesus hat es gewusst, was ich wirklich brauche. Und hat jemand brauchen können, mich zu erreichen. Naja, aber da kniete ich dann bei meiner Mutter und habe nur so das Wort Gottes bekannt über ihr, sie gesegnet, währenddem sie da so röchelte und weg war und so weiter. Und ich habe dem Herrn aber mein Anliegen gebracht. Und ich habe gesagt, Herr, du wusstest, dass jetzt die Evangelisation dran ist. Du wusstest auch, dass diese Situation jetzt hier so sein würde mit meiner Mutter. Jetzt bitte ich dich einfach, sie nochmals kurz aufzurichten. Ja, also so lange wie er will, aber richte sie doch bitte nochmals auf. Ich habe gesagt, ich will nicht, dass du sie einfach nur so, dass sie jetzt wochenlang dahin röchelt und leidet, nur weil es nicht der Zeitpunkt für den Herrn Steinle ist oder was. Das wollte ich meiner Mutter auch nicht antun. Aber wirklich, ich habe das so dem Herrn gesagt. Und ich war eine knappe Stunde bei ihr da und sie hat es nicht mal wirklich wahrgenommen. Und am nächsten Tag ruft mein Bruder dort im Altenheim, wo sie ist, in Rien bei Basel, ruft er an. Der ist in Südfrankreich. Meine Schwestern sind noch hier in der Gegend irgendwo. Anyway. Und dann zu der Krankenschwester, ja, wir haben so eine direkte Nummer. Und dann sagt die, ja, die ist heute Morgen, ist sie wieder aufgestanden und hat Frühstück gegessen und so. Und ich war jetzt gestern und vorgestern wieder bei ihr. Und sie war voll da. Also sie ist ein bisschen dement und so weiter, aber sie war voll. Ich habe sie rausgerollt, sie hat es genossen in der Sonne, wollte eigentlich nicht raus, ja, ein bisschen kalt, nein, war dann schön. Anyway, das ist meine private Situation. Aber der Herr hört auf uns. Amen. Und wir lassen sie gehen, wir lassen sie gehen. Sie ist auch soweit bereit in dem Sinne. Und naja, jetzt schauen wir mal. Aber jetzt sind wir hier. Okay, bevor ich da mich in tausend Dinge verliere und dann ist schon 5 Uhr dann, wollte ich euch ein Kompliment machen. Also ihr müsst ganz leidenschaftliche Nachfolger Jesu sein, dass ihr an diesem schönsten Tag des Jahres hier in diesen Räumlichkeiten seid. Mitten am Tag, wo man schön am See rumspazieren könnte oder zumindest durch die Gassen lädeln könnte in Schaffhausen oder irgendwo hier im Hinterland, wo ich gestern war, über die Hügel und Berge und Täler da. Ja, irgendwie den Herrn jubelnd genießen, seid ihr hier. Und ich sage euch, es könnte sein, dass du sogar noch die eine oder andere Träne vergießen wirst heute oder morgen. Oder irgendwie betroffen sein wirst von den Realitäten, mit denen wir es zu tun haben. Also, aber ich sage es jetzt, wo ich noch bei Sinnen bin, sage ich dir, ja, das hat der Paulus auch gesagt, wenn ich bei Sinnen bin, bin ich es für euch, wenn ich von Sinnen bin, bin ich es für den Herrn. Und ich bin ja im Namen des Herrn hier. So, anyway, jetzt, wo ich noch bei gesundem Menschenverstand bin, den behalte ich, keine Sorge. Es ist nicht meine Absicht, in irgendeiner Form irgendjemand ein schlechtes Gewissen einzureden. Das nützt gar nichts, wenn wir einander ein schlechtes Gewissen einreden. Wenn der Heilige Geist uns überführt, wenn wir überführt werden von Gottes Wort, das ist ganz was anderes. Aber es ist nicht mein Ziel und ich weiß, es nützt auch gar nichts, irgendjemand ein schlechtes Gewissen künstlich zu fabrizieren oder durch emotionellen Druck oder mit dramatischen Fakten und Daten uns mehr oder weniger unsere Seele zu quälen. Das ist manchmal nötig, das ist die Realität, wenn du Katastrophen vor dir hast, dann muss man irgendwie bewegt werden. Man kann sich ja, okay, schon wieder eine Katastrophe, was ist das Nächste als News? Ja, wir sind ein bisschen abgehärtet. Nein, wir müssen noch wahrnehmen, wenn es echte Tragödien gibt. Und das muss uns irgendwo berühren, weil Gott ist davon berührt. Und wir sind jetzt seine Söhne und Töchter. Und wenn wir berührungslos sind, also lau, weder heiß noch kalt, dann stimmt was nicht. Aber das ist also nicht meine Absicht, sondern das ist, was wir tun. Und ich weiß, es ist auch genau der Grund, warum ein Pastor Manfred jemanden wie mich einlädt und weiß, was da vielleicht kommen könnte. Ohne Rücksicht auf Verluste. Nein, keine Sorge. Ich bin ein anständiger Mann. Epheser Kapitel 4. Im Epheser 4, die kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon länger hier in der Gemeinde seid und gut gelehrt seid. Da heißt es ja, und er hat die einen ab Vers 11, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten. Ich bin ein Evangelist, glaube ich. Man sagt das über mir. Mir ist es im Prinzip Schnuppe. Es geht ja nicht um einen Titel oder eine Business Card. Evangelist Stefan Steinle, Professor Dr. Hieronymus und so weiter. Das ist alles Schall und Rauch. Also ich brauche solche Kärtchen nicht. Deswegen, ich bin ein geheiligter Hippie. Aber die Bibel bezeichnet so jemanden wie mich, soweit ich das richtig beurteile, als Evangelisten, ja. Und andere als Hirten und Lehrer. Ich zähle mich auch in gewissem Sinne zu den Lehrern. Ich lehre sehr gerne über gewisse Wahrheiten, die mir sehr geholfen haben. Oh, da kann ich kaum aufhören, darüber zu sprechen. Aber wozu sind eben diese Dienstgaben da und jetzt auch die Dienstgabe, wenn man das so bezeichnen möchte, des Evangelisten, die sind dazu da, das hat ja der Herr gegeben, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Dazu bin ich heute da. Mögen wir alle, inklusive mir, weil wir alle sind die Diener des Herrn, so wir sind alle seine Nachfolger. Ich bin jetzt nicht hier der Professor, der allen sagt, was sie zu tun haben und ich lege mir zu Hause die Füße auf den Tisch und währenddem die anderen schön das Werk dann tun. Nein, sondern ich muss mich vor allem darunter stellen, zuerst mal selber. Und ich will das mit aller Ernsthaftigkeit tun und habe das versucht, über die letzten Jahre auch wirklich zu tun. Aber es geht um die Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und das Werk des Dienstes, damit werden wir uns beschäftigen diese Tage, das werde ich von der Schrift her beleuchten, das ist nicht vor allem die gemeindeinternen Abläufe. Die sind wichtig für den Gottesdienst, für das Vereinshaus, ja, dass der Verein gut läuft und der Kassierer da ist und jemand aufräumt und jemand dies macht und jemand jenes macht. Und alles natürlich im großen Bild dient es zum Bau des Reiches Gottes, aber wir sind sehr geneigt als Christen, das ist ja auch meine Beobachtung, ich komme ja viel rum in unseren Ländern, auch hier, und bin ja selber eben schon seit 37 Jahren jetzt in diesem Verein dabei, genannt der Leib Christi. Man kann sehr schnell, ich sage jetzt mal, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen oder vor lauter Aktivität in unseren internen, guten, biblisch sogar richtigen Dingen, die wir tun, um eben, ja, den Gläubigen zu dienen, können wir manchmal den Zweck des Ganzen vergessen. Und das an vielen Orten in der ganzen Welt ist das geschehen, seit vielen Jahren schon vor uns, bevor wir je da waren, und ist jetzt im Gange und wird wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin so sein, dass wir uns mit allen möglichen guten, legitimierten Dingen beschäftigen, aber eigentlich kommt am Ende das heraus, was Jesus eigentlich wollte. Und Jesus, ich sage es jetzt gleich zum Voraus, es ist nur so einleitende Bemerkung, hat gesagt, also die ersten Jünger, die ersten, die er berief, kommt mir nach, kommt, folgt mir nach. Und dann hat er was gesagt? Ich will euch zum Kassierer in der Gemeinde machen. Nein, hat er nicht gesagt. Ich will euch zur Lobpreisleitung in der Gemeinde machen. Nein, hat er. Ich will euch zu einem echten Fürbitter machen. Nein, hat er nicht gesagt. Ist alles biblisch, ist alles richtig von mir aus. Will ich nicht bewerten. Aber er hat alles nicht gesagt. Sondern was hat er gesagt? Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sag mal Menschenfischer. Menschenfischer. Genau. Ihr kennt ja den Rhein, den Bodensee. Da gibt es auch Fischer. Die fischen nach Fischen. Wir fischen nach Menschen. Amen. Und eben das Schöne ist, Jesus hat gesagt, komm, folge mir nach. Ich, Jesus, will dich zu einem Menschenfischer machen. Er ist dabei, das bist du, du bist die Baustelle des Herrn. Das ist sein Ziel, das ist seine Absicht mit all diesen Dingen. Und das müssen wir eben in all dem Wichtigen, was wir da hören und lernen, müssen wir immer, worum geht's? Es geht eben nicht nur um mich, um meine Heiligung, um meine Besserung meiner Umstände, darum geht's auch. Aber eigentlich in Gottes Egoismus geht's ihm drum, dich so fit zu machen, damit du endlich fit bist, sein Werk weiterzuführen, was er begonnen hat hier auf der Erde. Amen. Nun gut. Und jetzt möchte ich euch kurz, einfach nur einen kurzen Einblick geben in das, was der Herr mir erlaubt hat, in den letzten Jahren zu tun. Wie ein Blick, ich sage jetzt mal, das benutzen wir auch als ein Blick auf die Erntefelder unserer Zeit. Da seht ihr, das ist ein ganz kurzes Video mit kurzen Auszügen aus verschiedenen, Moment, stopp, du bist schon dran. Nochmal ganz zurück zum Anfang, bitte. Das habe ich so anlässlich unseres Jubiläums da als Gemeinde im Gospel Life Center vor 2 Jahren, hatten wir 25-jähriges Jubiläum oder vor einem Jahr oder was auch immer. Da hatte ich das zusammengestellt. Ja, ist alles nicht so wichtig. Um einfach einen kurzen Überblick über die so ein paar kurze Schüsse von den größten Evangelisationen der letzten 12 Jahre des India Harvest Plan, jetzt genannt International Harvest Plan, als einfach nur zu zeigen, schau es dir an, also man sieht es vielleicht nicht so gut, weil es ja relativ hell ist, aber naja, gucken wir mal, wie viele Leute da zusammenkommen, wie viele Leute bereit sind, das Evangelium zu hören. Und zu 95% der Leute, die da gekommen sind über die Jahre, sind alles Hindus gewesen oder Moslems. Und in Pakistan sind es jetzt ein großer Teil, sind Christen, Namenschristen, aber eben auch viele Moslems unter den. Kurze Schnitte. Go for it. Das sind nur ganz kurze Auszüge. Ich habe mehrere Videos oder DVDs da, wo das alles ausführlicher dargestellt wird. Das ist ein neues, was wir gerade zusammengestellt haben über unsere Arbeit jetzt in Pakistan. Kann es ausmachen. Über unsere Arbeit in Pakistan. Was ein absolutes Wunder ist, dass wir in diesem muslimischen Land, wo so viel Chaos auch ist, das tun können. Jetzt haben wir insgesamt 14 Evangelisationen die letzten 3-4 Jahre durchführen können dort mit der Zusammenarbeit mit der presbyterianischen Kirche oder 3 Pastoren dort aus der presbyterianischen Kirche. Und dort arbeiten wir auch mit christlichen Gemeinden und Kirchen, die es dort in verschiedenen Orten und Städten teilweise gibt. Und es ist absolut einzigartig, was wir haben tun können, mit offizieller Genehmigung, mit Polizeischutz und alles. Das ist immer mit Kalaschnikows. Letztes Mal vor 3 Wochen, da sind 60 Security-Leute auf dem ganzen Feld und überall. Und die Leute müssen durch ein Gate laufen, wie am Flughafen, und werden da gecheckt und so weiter, damit sie nicht mit ihren Bombengürteln reinkommen und so weiter und so fort. Das haben wir nicht so gern. Aber es ist ein Wunder, es ist ein absolutes Wunder. Wir nennen das ein laufendes Wunder, dass in der Islamic Republic of Pakistan, der Islamischen Republik Pakistan, wir offiziell das Evangelium verkündigen können und dazu Tausende und Abertausende Menschen kommen, viele Christen, viele Namenschristen vor allem, das sind viele traditionelle Kirchen und so, die sich aber total geöffnet haben, weil sie behandeln das, beurteilen das, wie wenn eine Erweckung ist ausgebrochen in Pakistan. Seitdem wir zusammen mit unseren lieben Geschwistern Odell aus Amerika und so weiter diese Arbeit da zusammen tun in diesem Lande. Und und viele Moslems kommen da zu Jesus, werden geheilt. Und weil Heilungswunder geschehen, das zieht die Menschen an. Da sind sie, das öffnet sie total. Und auch Moslems sind ja nicht gegen Jesus. Der Isa ist im Koran deutlich als praktisch der zweitgrößte Prophet und so weiter, der auch wiederkommen soll und. Sie haben ihre ganz eigenen sonderbaren Vorstellungen, und eben das Wesentliche, das Kreuz, das ist eine Täuschung, das haben die Christen und die Juden oder die Christen eben verfälscht und so weiter und so fort. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, sondern das war ein anderer und. Aber das macht ja nichts, also das heißt, es macht schon was, natürlich, Entschuldigung. Wie gesagt, nicht alles ist wahr, was ich sage, aber das meiste. Nein, aber ich wollte damit nur sagen, es ist eigentlich eine offene Tür, weil wir reden von Jesus, von diesem Jesus, den Sie auch aus dem Koran kennen, der zweitgrößte Prophet, der eben auch ein Heiler war, der hat geheilt, dafür, das war gekennzeichnet, auch im Koran. Und dieser Jesus, der heilt immer noch. Und wir predigen natürlich ganz klar, eindeutig, nicht jetzt, dass ihr sagt dies und wir sagen das und das. Nein, von nein. Er hat das und das getan und deswegen geschehen diese Dinge heute Abend, werdet ihr sehen, weil Gott bestätigt diese Wahrheit. Und das ist eine Argumentation, die dann auch greift, wenn die Leute sehen, ich kann die nicht heilen. Wir sagen das immer wieder, nicht wir sind es, sondern es ist dieser Jesus, den wir euch gepredigt haben, der das getan hat, das getan hat, das getan hat und so weiter. Und jetzt braucht ihr ihn und. Und wir schätzen sehr von ganzem Herzen die Unterstützung von eben Geschwistern und Gemeinden und eben auch eurer Gemeinde hier. Das ist ein großer Segen, was mich immer wieder sehr extrem berührt, dass Leute das sehen und dass Leute das wertschätzen und damit mitmachen, weil wir arbeiten ja zusammen. Wir müssen nicht immer wieder das Rad neu erfinden, sondern wenn wir unsere Kräfte bündeln, dann können wir sehr viel miteinander bewegen. In der einen oder anderen Weise. Preis sei Gott. Amen. Das genug jetzt zu unserem Dienst. Das ist eine wunderbare Arbeit. Und wir haben in Indien, wo jetzt die letzten 3-4 Jahre ist es sehr schwierig geworden. Es sind die Evangelisationen deutlich kleiner geworden, als dass sie noch so waren in diesen früheren Jahren. Durch die ganze Radikalisierung des Hinduismus und so weiter hat sich da eine richtige Anti-Bewegung ausgebreitet. Das ist der Teufel. Das ist der Teufel, der versucht, das zu verhindern. Aber wir haben Gebet zur Verfügung, wir haben Weisheit von Gott, wir haben Gottes Führung. So dass Widerstand entsteht, wenn wir anfangen, das zu tun, was wir tun sollen, ist völlig normal, ist biblisch verheißen in dem Sinne. So lass es dich nicht wundern, wenn du plötzlich, bumm, jetzt mache ich endlich mal, jetzt ist gleich nichts oder was. Was ist los? Herr? Ja. Ja, Schatzel, ich lese mal weiter, da steht alles schon drin. Okay, habt ihr jedes so ein Heftchen bekommen? Ich hatte eigentlich auch eine PowerPoint-Präsentation, aber eben die ist schön in meinem Laptop verborgen, der tot ist im Moment. Und ja, ich dachte, ich hätte sie auch auf dieser Dings da, externen Platte, aber habe ich scheinbar nicht. Aber da ist es, das, was ich da als Präsentation gehabt hätte, ist vielleicht auch einfacher, weil da könnt ihr dann, das könnt ihr mitnehmen, wenn ihr es nicht schon habt. Das habe ich mal vor ein paar Jahren zusammengestellt und dann wieder aufgelegt. Ich habe auch ein paar Fehler entdeckt bei den Zahlen, aber gut. Ja, Fehler machen sympathisch. Ich möchte immer sympathischer werden. Aber das ist zusammengedrückt ein Stück, was ich letztlich versuche oder was ich empfinde, dass mein Auftrag ist, wovon ich nicht loskommen kann, auch nicht loskommen will, wenn ich in Gemeinden heutzutage diene, über das Anliegen der eben Weltmission, des Menschenerreichens um Jesu Willen und für Jesus und so weiter. Da könnt ihr ein bisschen schauen. Also haltet das irgendwie bei euch in der Hand, werdet jetzt nicht total abgelenkt von diesem tollen Büchlein. Lasst uns in Johannes Kapitel 4 mal aufschlagen. Ich habe ja ein bisschen Zeit, Halleluja, aber wenn ich das manchmal denke, dann breite ich mich so aus, dann bin ich nach 50 Minuten erst mit der Einleitung fertig. So, also ich habe wenig Zeit, deswegen muss ich mich sputen. Es gibt auch noch gute Büchlein da hinten, weil ich bin ja nicht einfach nur ein Bücherhändler oder so, sondern das hat alles mit dem Thema zu tun. Dieses hier, das müsste ich eigentlich vielleicht mal neu schreiben oder der Manfred, weil es ein bisschen, manches ist ein bisschen schwierig ausgedrückt, aber es ist, das Anliegen hier drin ist sehr, sehr gut und ist eine große, große Frage im Leib Christi heutzutage. Und viele haben vollkommen die falsche Antwort, selbst wenn sie latent ist, also nicht wirklich klar, aber ja, kann ja nicht sein. Was ist mit den Menschen ohne Evangelium, die das Evangelium noch nie gehört haben? Und in dieser Dings hier, in diesem Statistikenheft auf der Seite 3, sage ich ganz oben, weltweit sterben in unserer Zeit etwa 3 Millionen Menschen jeden Monat, ohne je das Evangelium von Jesus Christus gehört zu haben. Das sind 100.000 Menschen alle 24 Stunden, durchschnittlich gesprochen, grob gesagt, die jeden Tag in der ganzen Welt sterben, ohne von Jesus gehört zu haben. Das ist praktisch ein Mensch pro Sekunde. Und das sind 36.500.000 Menschen im Jahr. Was ist mit diesen Menschen, die sterben, ohne je eine Chance bekommen zu haben, Ja oder Nein zu Jesus zu sagen. Das ist eine absolut entscheidend wichtige Frage, wenn wir die Sache, um die es geht heute thematisch und um die es den Herrn ging, also die Erde verließ, geht hin in alle Welt, wartet auf den Heiligen Geist, der wird euch Kraft geben, damit ihr meine Zeugen in übernatürlicher Fähigkeit sein könnt in aller Welt, Jerusalem bis ans Ende der Erde. Das war sein Gedanke. Er wollte unbedingt vermeiden, dass diese Ungerechtigkeit oder diese Tatsache sich verändert, dass so und so viele, aber tausende Menschen jeden Tag sterben, hier in diese Erde gekommen sind und sie dann wieder verlassen in unterschiedlichen Alterskategorien, ohne eine Chance bekommen haben, über Jesus zu hören. Und ich weiß, das kann man ja kaum glauben, aber es ist eine Realität. Allein in Indien, ich habe es direkt 1:1, kann ich das beurteilen. In Indien die letzten Jahre, wir sind jetzt seit 14 Jahren in Indien tätig. Und wir sind in Südindien tätig bisher, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Das ist eigentlich der evangelisierteste Teil Indiens, ist der Süden. Manche haben mich auch schon gefragt, ja, warum arbeitet ihr im Süden, nicht im Norden, wo praktisch das Evangelium kaum bekannt ist. Da sage ich, du, ich weiß, wir müssen dort arbeiten, wo wir Türen haben, die sich geöffnet haben, wo wir Kontakte haben, mit denen wir das tun können. Aber ich sage dir dieses, in diesem evangelisierten südlichen Teil Indiens, wenn wir die Leute fragen in den Dörfern, wo wir sind, wo wir evangelisieren, wer hat, und wir reden von ABC, wir reden, wer ist Jesus, was hat er getan, wozu kam er? Also wir erzählen ihnen, wer Jesus Christus ist. Also das the Gospel, das Evangelium. Wer ist er, was hat er getan? Wenn wir, da haben wir ein Büchlein, das nennt sich the Gospel, das wunderbare, kraftvolle Evangelium, die Kraft Gottes, oder? Das haben wir da aufgeschrieben, wie wir das machen, ein paar Tipps dazu. Und dann fragen wir, und das machen wir jeden Abend praktisch identisch, wer hört diese Geschichte von Jesus zum ersten Mal? Und in der Vergangenheit war es immer so, dass praktisch alle die Hand gehoben haben. Jeden Abend, weil praktisch jeden Abend immer wieder neue Leute da sind, weil die meisten können nur einmal kommen. Also im Süden Indien kann ich sagen, in diesen Regionen, wo eben nicht evangelisiert wird, obwohl man es nennt, dort wird am meisten christliche Arbeit betrieben, ist trotzdem eine ganz relative Sache. Ja. Da gibt es natürlich einige Gemeinden, in Madras gibt es viele Gemeinden, in der Hauptstadt Tamil Nadus. Aber eben, wer ist da draußen in den Dörfern am Evangelisieren? Das ist die Frage. Da sagen Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen, buchstäblich, die ich gefragt habe, persönlich, haben gesagt, wir haben es noch nie gehört. Ihr seht. So, also, und Indien hat über 1 Milliarde Menschen und wir sagen so grob geschätzt, mindestens, sehr konservativ gesprochen, mindestens 80-85% der indischen Bevölkerung gegenwärtig hat noch nie das Evangelium von Jesus gehört. Das sind 850 Millionen Menschen alleine in einem Ländchen. Hello. Ich weiß, das ist ein bisschen, wie viel sind wir? 6-7 hier in der Schweiz. Und noch ein paar Ausländer, ja, das hilft, das gibt uns ein bisschen mehr Gewicht. Und dann, seitdem ich da anfing, dahin zu gehen oder von Gott dahin geführt zu werden, habe ich angefangen, diese Aussagen Jesu, die Ernte ist groß, wenige sind der Arbeiter, wirklich zu sehen. Eigentlich müssen wir sagen, es sind heute viel mehr Arbeiter auf dieser Erde. Der Prozentsatz, wiederum, schlag mal Seite hier auf. Also wir rattern jetzt einfach mitten ins Thema hinein und dann baue ich dann nochmals von vorne auf irgendwann. Seite 10. Also oben die westliche Missionsarbeit, dann unten heißt es unsere Aufgabe, ein erreichbares Ziel. Das siehst du, wenn ihr die Grafik versteht, im Jahr 100, der erste Balken ist, im Jahr 100 nach Christus ist auf einen gläubigen wiedergeborenen Christen sind 360 ungläubige Menschen gekommen. Also da musste der Leib Christi, musste jeder mindestens 360 unterschiedliche Menschen erreichen, um den Weltmissionsbefehl erfüllt zu haben. Im Jahre 100. Geh bis ins Jahr 2000, da kommen auf einen Christen, kamen im Jahr 2000, wie viel? Könnt ihr das sehen da? 8. Es hat sich viel getan. Also es ist eigentlich positiv. Sehr positiv. Eine positive Feststellung. Wir haben, viel hat sich getan über die Jahrtausende, es hat ein bisschen lang gedauert eben, weil in der Zwischenzeit sind unzählige Menschen in die Ewigkeit rübergegangen, die eben nie mit dem Evangelium konfrontiert wurden. Das ist, aber ich will das nicht zu schwer machen, aber es ist einfach, wir müssen uns mit diesen Fakten beschäftigen, wir müssen uns, weil es ist kein Spiel. Wir sind kein heiliger Club, der ein bisschen rumtanzt in den Gottesdiensten und dann hofft dann irgendwann mal vielleicht irgendwo, wenn der Herr die Möglichkeit gibt oder mir genügend Mut, dass ich vielleicht auch mal jemanden fische für ihn oder sowas. Das ist eine schlechte Vorstellung von, was der Leib Christi ist. Nein, wir sind die wichtigsten Menschen auf der Erde, bist du und ich. Amen. Buchstäblich. Das ewige Schicksal, das sind so Sätze, die ich vielleicht auch letztes Mal, wo ich hier war, vor ein paar Jahren auch gesagt habe. Das ewige Schicksal von unzähligen Menschen ist von deinen und meinen Entscheidungen abhängig. Buchstäblich. Buchstäblich. Deswegen habe ich mich entschuldigt am Anfang. Ja? Es kann sein, dass es ein bisschen schwer wird, aber es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen. Aber wir müssen, der Glaube kommt aus dem Hören. Das sind jetzt mal ganz praktische Fakten, das sind jetzt noch keine großen biblischen Wahrheiten, aber es ist alles gegründet auf dieser biblischen Wahrheit, geht hin in aller Welt. Wer glaubt und getauft wird, ist Taufe ist nicht nötig zur Rettung, ist ja klar. Wer glaubt, wird gerettet werden. Markus 16, ab Vers 15. Ja? Wer glaubt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, hast du den Vers schon mal gelesen? Wir mögen es gar nicht sagen. Ja, wird verdammt werden. Ich weiß, Hölle ist kein Thema mehr heute. Ist ja schrecklich, ist ja fürchterlich. Und wir brauchen es auch nicht überbetonen. Wir brauchen es auch nicht eben die Hölle möglichst heiß machen und so weiter. Nein, wir brauchen sie nicht heißer machen, als was sie ist. Aber wir müssen uns mit dieser Tatsache beschäftigen. Jeder nicht von neuem geborene Mensch, der auf dieser Erde lebt, wenn er heute stirbt und nicht von neuem geboren wurde, ist er in der Hölle. Ist er tatsächlich. Es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Hintertüre, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Darüber werden wir vielleicht morgen noch ein bisschen reden, über den wahren geistlichen Zustand des Menschen. Und wie gesagt, das sind Dinge, die wir nicht gerne so hören und wir suchen nach, ja, aber Gott wird doch das nicht zulassen, schreibe ich auch so hier, kann doch nicht sein. Ein paar Mal, ja, er hat es auch nicht zugelassen. Er hat alles getan, was er tun konnte und tun musste und was man von ihm erwarten konnte, weil er ist derjenige, der verursacht hat, dass er uns geschaffen hat. Er ist schuld, dass es uns gibt. Ja, ja, du bist schuld, Herr. Und er sagt, ja, ich gebe es zu. Und er wusste, dass wir sündigen würden. Deswegen heißt es ja, Jesus ist vor Grundlegung der Welt schon erkoren gewesen als praktisch das Lamm Gottes. Also er hat schon bevor er den Plan ausgeführt hat, hat er schon alles geplant, was notwendig wäre, um uns zurückzugewinnen zu sich. Aber die Tatsache, das ist eine große philosophische Frage, kannst du sagen. Ja, wäre es nicht besser gewesen, Gott hätte uns gar nicht geschaffen. Weil er weiß ja auch, dass viele Leute in die Hölle gehen. Nur weil sie das Evangelium nie gehört haben. Selbst wenn du innerlich protestierst, ist okay. Man muss diese Dinge mal hören und dann darfst du mich hassen und mich ablehnen. Das ist okay. Das geht mir manchmal auch so, wenn ich Wahrheiten höre und ich sage, das ist ja blöd, ich sage, naja, und dann, wenn ich dann später überlege und Wochen später und lese, habe ich, irgendwann hat er doch recht gehabt. Ich kenne doch, ich bin auch nur ein Mensch. Und der Teufel ist auch, der leistet auch beim Predigen Überstunden, um uns Dinge einzublasen oder das zu verdrehen oder dass wir das falsch verstehen. Aber es ist einfach so. Anyway, wir werden das hoffentlich noch deutlicher beweisen. Aber dieses Büchlein redet eben auch über diese Tatsache. Das war jetzt nicht nur die Werbung dafür, sondern wir sind schon mitten im Thema. Habt ihr aber jetzt Johannes Kapitel 4 gefunden? Amen. Er war auch in diesem DVD zu sehen, dieser Vers. Das ist, was wir heute und morgen tun. Das ist, was die Aufgabe eines Evangelisten ist, wenn er in die Gemeinde kommt. Er soll den Leib Christi erbauen und zum Werk des Dienstes zurüsten. Ich habe es mal so gehört von jemandem. Das Ziel eines Evangelisten in einem christlichen Gottesdienst ist, dem Gläubigen ein Stück deutlicher hoffentlich machen zu können, was der Zweck und die Bestimmung seiner Existenz ist hier auf der Erde. Dass man ein bisschen deutlicher das erkennt, wozu ich eigentlich noch hier bin. Es wäre doch viel schöner im Himmel. Naja, oder ich möchte vielleicht doch noch die Pension erleben und alles. Da gibt es so gemischte Gefühle. Oder noch heiraten und 7 Kinder haben und all diese Dinge. Ich weiß, ich habe 4 unverheiratete Kinder, die haben das auch nicht gern, wenn ich nur vom Himmel rede. Nein, wir reden nicht nur vom Himmel, aber wir müssen vom Himmel reden. Und deswegen müssen wir auch von der Hölle reden, vom Gegenteil. Und wir müssen von dieser Realität reden, weil hier entscheidet sich alles, wo wir die ewige Existenz verbringen werden. Wir sind ewige Wesen, ob uns das passt oder nicht. Eben manche stellen sich ja vor, wenn wir gestorben sind, dann ist einfach alles vorbei. Das wäre die Idealvorstellung. Hatte ich auch so gehofft früher in meinem zuen Zustand. Einfach einschlafen und nicht mehr da sein. Ein Teil des Nirvanas oder sowas. Aber das ist Traum, das ist menschlicher Wunsch. Ist nicht Wahrheit. See, wir müssen uns mit Realitäten auseinandersetzen. Nicht mit Gefühlen, nicht mit, ja, aber das ist schöner und das ist besser und das gefällt mir besser, was der sagt. Und da habe ich auch mehr die Salbung gespürt und Gänsehaut sogar noch dabei bekommen. Ja, schön, wenn es die Wahrheit war, ist ja gut, aber sonst nützt alles nichts. Johannes Kapitel 4. Jetzt wisst ihr, was der Manfred euch zugemutet hat, als er mich eingeladen hat. Nein. Johannes Kapitel 4, lesen wir ab Vers 30. Und die Jünger kamen vom Aldi zurück. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Ja, sie waren beim Einkauf, so sie kamen mit ihren Plastiktüten zurück zum Herrn, der draußen am Brunnen vor dem Tore saß. Und da hat er ja mit dieser Frau aus dieser samaritischen Stadt gesprochen und hat persönliche Evangelisation betrieben. Und dann heißt es in Vers 31, in der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi iss, Vers 32, er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Erstaunliche Aussage, aber großartige Aussage. Vers 33, da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Seht ihr, bei geistlichen Dingen haben sie immer nur Bahnhof verstanden, auf gut Schweizerdeutsch gesagt. Man kann ihnen das nicht vorwerfen, warum? Weil sie noch nicht von neuem geboren waren. Jesus war die Manifestation Gottes. Jesus war die Manifestation des Reiches Gottes in Person. Er hat eine Dimension, er hat Gesetzmäßigkeiten, er hat Realitäten gebracht, die man wahrnehmen konnte mit den 5 Sinnen, betatschen, sehen, was wir gesehen, was wir berührt, was wir geschmeckt haben vom Wort des Lebens. Er, der Logos, der unsichtbare Gott, wurde Fleisch. Jetzt ist er in 1,82 Meter, dunkle Haare, so ähnlich wie ich aussehen. Er steht da vor Ihnen. Und wo er hinkommt, kommt Reich Gottes hin. Wo er hinkommt, ist das manifest, was Gott ist, wie Gott ist, was Gott will, was seine Gesetzmäßigkeiten sind. Wenn du das beobachtest in Matthäus Kapitel 4 zum Beispiel, wo sein Dienst beginnt, da als erstes tut er ja, er beruft Jünger. Also er kam mit einem bestimmten Auftrag, er ist jetzt 30 Jahre, wurde getauft im Wasser und dann kam der Heilige Geist auf ihn und er wurde getauft im Heiligen Geist, ausgestattet mit Kraft aus der Höhe und von dem Moment an fing er an zu predigen. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Matthäus Kapitel 4, Vers 16 ist es, glaube ich. Und wo er hinkam, wurde also Gottes Reich in all seiner Schönheit, Herrlichkeit, Kraft und in seinen Eigenschaften manifest. Und jetzt lasst uns mal, wir gehen gleich zurück hier zum Johannes 4, aber halt mal den Finger da. Und nimm den anderen und blättere zu Matthäus 4. Das sind alles so schöne Dinge. Und eben, ich rede ständig über diese Sachen so. Wir holen uns einfach die Hauptpunkte aus diesen wunderbaren Passagen heraus. Und ich fange an zu lesen, Matthäus Kapitel 4. Da heißt es im Vers 12, als Jesus aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, als er ins Gefängnis gesteckt wurde, entwich er nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum. Mein Scherz, den ich hier anführe, ist, da kommen die Kapern her. Aber gut, wir haben jetzt nicht die Zeit, solche Scherze zu machen. So, wir machen den nicht. Und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, ja, eigentlich bis dahin ist nur so eine Wegbeschreibung. Er ging von Rio nach Basel und dann nach Bettingen und dann ging er noch über den Dülliger Hügel und ist im Schwabeländle gelandet oder sowas. Ja, das ist im Prinzip nicht mehr. Aber dann gleichzeitig, Gott hat schon durch solche Stellen zu mir gesprochen, große Wahrheiten mir offenbart und die für mich zum Schlüsselerlebnis wurden. Kann ich jetzt auch nicht sagen, aber spielt keine Rolle. Das alles, jedes Wort ist von Gott inspiriert in der Bibel und hat etwas drin. Ja. Da heißt es dann, diese Wegbeschreibung, sagt der Schreiber hier, der Matthäus, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Diese geografische Wegbeschreibung ist eine große Erfüllung einer großen Weissagung eines der größten Propheten der biblischen Zeiten, des Jesaja. Der hat das schon angekündigt. Aber was hatte der noch dazu gesagt? Land Zebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Diese Dinge müssen wir alles ein bisschen erklären. Aber gut, das sind eben diese Landstriche, wo Menschen gelebt haben und auch heidnische Menschen, also nicht jüdische Menschen. Da kam Jesus hin, okay? Und als Jesus dahin kam, gesalbt vom Heiligen Geist, Gott manifest gemacht in einer menschlichen Form, da ist das erfüllt worden, was Jesaja schon Jahrhunderte davor angekündigt hat. Was Gott, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Einfach durch die Tatsache, dass jetzt Jesus kam, wurde es Licht hier. Boah, die Leute waren bisher chancenlos. In Finsternis, im Schatten des Todes saßen. Der Tod, der ewige Tod lauerte über ihnen und keiner konnte dem entfliehen. Durch seine humanistischen Vorstellungen oder durch Education, durch Ausbildung und Erziehung oder sonst was. Nix. Man kann sich nicht am eigenen Schopf aus der Schoße rausholen. Stimmt's?
Amen.
Aber Jesus kam und als Jesus kam, das Reich Gottes in Person, und Reich Gottes heißt ja die Königsherrschaft, dort wo Gott herrscht, dort wo Gott König ist, wo Gott der Boss ist, wo er Boss ist, da geschieht das, was bei Jesus geschah. Da wird's Licht. Da bekommen die Leute, die hoffnungslos sind, die bedrückt sind vom Leben und von den gegenwärtigen Situationen und von diesem Sterben, wer weiß denn schon, was nachher ist, da kommt Licht, da kommt Friede, da kommt Antwort, da kommt Heilung, da kommt Befreiung, da kommt Sinn ins Leben, da wird's Licht. Und weißt du was? Das ist alles schön und gut. Aber jetzt ist Jesus wieder im Himmel. Nein! Das Tolle ist, du und ich sind jetzt diese Lichtpersonen. Du und ich bist jetzt das manifeste Reich Gottes. Oh, bist du es oder nicht? Ja, doch. Wirklich. Mein Jesus war Jesus, schon klar. Er hat auch das Universum in Existenz gesprochen und so weiter. Aber hier war er ganz Mensch. Bewohnt von Gott, gesalbt mit Heiligem Geist. Was bist du? Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und Gott in euch wohnt? Und ihr müsstet gesalbt werden oder die Taufe im Heiligen Geist. Dann werdet ihr meine Zeugen. Also dasselbe, was Jesus als Paket, als Mensch hatte, das hast du und ich. Er war vollkommen, er war sinnlos. Wir arbeiten dran. Alles klar, alles klar. Aber unser Geist, und das ist für mich, deswegen habe ich so gerne über die neue Schöpfung gesprochen und tue ich immer noch bis heute, weil das ist immer noch, das ist mein Lebenselixier, das ist das Fundament meines Seins. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung, das Alte ist wirklich vergangen. Ich, der ich ein Geist bin, ich, der Alte, der ist aus, vorbei, begraben. Aber da ist etwas Neues entstanden, ein neues Ich, ein neuer Stefan Steinle ist da, der eine äußere Erscheinung hat. Die hat sich verändert über die Jahre, ein bisschen dicker, ein bisschen kürzere Haare und all sowas. Ja, okay, das ist der natürliche Aspekt meines Seins. Das ist der Jesus von Nazareth, das ist der Stefan von Rien. Aber Christus in mir ist derselbe Christus, der hier rumgeht. Sein Geist befähigt mich. Und natürlich, wir lernen, wir machen viele Fehler, alles klar. Aber trotzdem, das Bild, heute das Bild, die Hoffnung für die Welt, diese Verantwortung, die uns gegeben ist, dass das ewige Schicksal, sag mir doch das nicht, von vielen Leuten hängt von mir ab, das kann man nur tragen. Da hat diese verlorene Welt nur eine Chance, die bisher vernachlässigt, nur eine Chance, wenn Gott in dir und mir voll und ganz zum Zuge kommen kann. Und natürlich, wiederum, all das ist Stückwerk. Ich bin heute ein paar Schritte weiter als vor 37 Jahren, ohne Zweifel, und habe ein paar Dinge mehr begriffen. Und in der Praxis, in der Anwendung meines christlichen Lebens ist da viel Sicherheit und auch Kraft, oder wie soll ich sagen, ich weiß langsam, was ich tun muss, zumindest an bestimmten Sachen. Genau, da gibt es noch genügend offene Dinge, aber das, was nötig ist in dieser Welt, das kann man relativ schnell lernen, Schwestern und Brüder. Das ist nicht so hochkompliziert. Da lass dir nicht vom Teufel ins Boxhorn blasen, dass du, ja, das begreifst du nie, da wirst du nie hinkommen. Nonsens. Was soll ein alter Hippie sagen, hä? Der immer den Weg des leichtesten Widerstandes gegangen ist. Und wenn es irgendwo was zu Gutes fühlen gab, da war der Steinle da und hat Überstunden gemacht. Ja, was soll ich sagen? Wo man ständig verzichten muss und sich kreuzigen muss und alles. Ja, ja, ja. Unmöglich. Ja, natürlich, dir auch. Aber wir sind neue Menschen. Deswegen heißt es in 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und was heißt es da? Was ist das? Ein Zwischenwörtchen? Siehe! Hol den Taschenspiegel raus. Siehe, erkenne, begreife, schau in den Spiegel des Wortes und sieh, wie du jetzt beschaffen bist. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, Amen. Jetzt machen wir ein bisschen Preaching. He? Nein, ich will euch nicht begeistern in dem Sinne. Aber das ist die Wahrheit. Wie können wir nach Pakistan gehen? Ja, also wirklich. Und ich bin nicht jetzt stolz, ich bin stolz drauf. Ich bin begeistert, ich kann mich ja kaum einkriegen. Ich muss immer die Kleider am Morgen zweimal anziehen, weil ich sie immer wieder von meinem Leib reiß, vor Begeisterung leiden will. Nein, das ist nur ein blöder Spruch. Aber wer sagt denn, mit Jesus zu leben wird immer langweiliger, nach 37 Jahren? Jetzt können wir langsam was. Amen. Und jetzt können wir tatsächlich in ein muslimisches Land gehen, wo viele Millionen wunderbare, einfachste Menschen sind, die nur darauf warten, gute Botschaft zu hören. Oder nach Indien zu diesen netten hinduistischen Menschen, die so demütig sind, weil viele von ihnen sind Kastenlose, sind die Ärmsten der Armen, für die niemand je gedacht hat, für die niemand je was Gutes geplant hat. Und dann kommen wir her, laden sie mit großem Gedöns ein zu diesem riesen Ding und machen da Musik und machen und tun und Lichter und hell. Nur für euch machen wir das. Und das tun wir nicht aus uns, sondern das ist, weil Jesus das will, weil er weiß, wer du bist und weil er nicht will, dass du länger in dieser Not, in diesem Elend bleibst. I'm telling you, was gibt's Besseres auf dieser Erde? Für die UNESCO zu arbeiten? Für die UNO Friedens? Was weiß ich nicht was? Nein! Das ist ein Schall. Das ist ein Rauch. Ein Dampf ist es. Im Vergleich zu dem, was wir tun. Amen! Amen. I'm telling you! Amen. Und eben, es ist kein Spiel. Ich rede nicht hier von Botanisierbüchse, Touristenkappe. Und jetzt gehen wir nach Pakistan. Missionsreise oder so. No, no, es ist Bible. Es ist so, wie es der Paulus gemacht hat. Es ist so, wie es der Petrus gemacht hat. Es ist so, wie es der Jesus gemacht hat. Es ist richtig ernst. Ihr habt es ja gesehen. Du bist ja nicht mehr nur einfach der Stefan Steinle aus der Rauracher Straße 142, 41, 25 Ringen bei Basel. Nein. Christus in mir ist es. Und da haben wir Mut. Und da schreien wir. Und da gebieten wir den Dämonen und wissen genau, dass die uns hören. Und ich weiß genau, dass die auf meine Stimme reagieren. Amen. Wahrlich. Und auf deine ganz genauso. Meine Schwester. Da muss man eine gewisse Übung haben. Da muss man eine gewisse Sicherheit entwickeln. Aber that's it. Wie du Autofahren hast lernen müssen. Und heute bist du ja noch, kannst es blind und steuerst mit dem Knie und machst gleichzeitig noch Handy und alles Mögliche. Darf man nicht. Aber gut, kann ich auch. Und so ist auch mit geistlichen Dingen. Wir können vertraut werden, sodass eben der große Gott mein Papi ist, mein Gott. Und ich bin wirklich sein Sohn. Und eben nicht nur so ein kleines Babylein, so. Nein, sondern ein vernünftiger Mann Gottes. Amen. Eine vernünftige Frau Gottes, die buchstäblich die Lösung hat für deine Nachbarin. Vielleicht will sie es nicht wissen, aber du kannst anfangen, für sie zu beten. Mai, mai, mai. in der unsichtbaren Welt die Dinge in Bewegung setzen. Zeugnishaft. Ich bin jetzt die letzten Jahre, seitdem ich das Büchlein da geschrieben habe, einfach mein Zeugnis. Das habe ich dann, da war dann mal so eine Klassenzusammenkunft vor ein paar Jahren, wieder von unserer Klasse damals, Schulklasse, wo ich noch ein kleiner Junge war, Teenager. Und ich war schon Jahrzehnte nicht mehr bei diesen Klassenzusammenkünften, aber jetzt war ich mal dabei und dann hat jeder so ein bisschen erzählt, was er tut, so offiziell ist er aufgestanden und so weiter. Und dann kam ich natürlich auch dran. Ideale Gelegenheit. Nein, und ich habe es natürlich ganz low-key, aber ganz real auch, ja, was wir machen und ja, dann geschehen halt diese Dinge und so weiter. Naja, und dann später habe ich das Büchlein dann geschrieben und dann habe ich es allen geschickt. Und das ist jetzt eine geistliche Zeitbombe, die am Ticken ist. Wir haben in der Zwischenzeit mehrere Treffen auch auf privater Ebene gemacht. Ich habe dann festgestellt, da hat sich dann eine Schwester geoutet unter den Klassenkameradinnen, die schon immer evangelikal war, also von neuem geboren war, die wusste, worum es geht. Aber niemand wusste es und ich auch nicht. Dann hat sie hat sich dann geoutet an dieser Klassenzusammenkunft. Du weißt, Stefan, ich bin auch schon immer und so und so und so. Ja, hallo. Und jetzt sind wir beste Freunde. Jetzt sind wir beste Freunde und wir sind Co-Evangelisten miteinander in unserer Schulklasse. Weil sie war auch in dem Team, das da diese Klassenzusammenkünfte immer organisiert hat. Und sie ist jetzt richtig auch mobil geworden. Und jetzt sind wir dabei, sie dann auch noch im Heiligen Geist, dass sie den auch noch so richtig packt und so. Aber das ist eine wunderbare Sache. Ich bin jetzt 37 Jahre gläubig. Älter als manche von euch in eurem natürlichen Leben. 37 Jahre gläubig und bin als Hippie zu Jesus gekommen. Und viele von ihnen haben nur so irgendwie gehört, irgendwas, was weiß ich. Und auch in meiner Verwandtschaft, meine Cousins, Cousinen, ja, alle ziemlich stockkatholisch und so. Und jetzt, ja, unter Stefan, ich war das einzige richtig schwarze Schaf. Nicht nur wegen der Haare, sondern der einzige Fixer, der einzige Drogenabhängige in der ganzen Riesengesellschaft. Ja, und dann das Nächste, was Sie dann irgendwo durch den Weinberg hören, der Verwandtschaft. Jetzt ist ja irgendwie, bin Resekte gelandet. Also. Ja, alles hat seine Zeit. Die haben inzwischen auch mein Büchlein. Und da sind viele Reaktionen gekommen. Ich habe eine Agenda, wenn ich jetzt nach Basel fahre. Ich weiß immer nicht, ja, wen soll ich jetzt wann wo besuchen. Ich muss mir richtige Zeit, weil mir das ein richtiges Anliegen ist. Ich will damit nur illustrieren, manche unserer evangelistischen Aktionen dauern ihre Zeit. Genau. Wir können nicht in der Verwandtschaft eine Großevangelisation durchführen. Normalerweise, wenn du es kannst, bitte. Und sie kommen, mach es. Ja, nichts dagegen einzuwenden. Aber manches ist einfach, lass dich nicht verdrießen, dass du hier Samen säst. Und wie gesagt, das war der Ausgangspunkt, du kannst beten. Das hat mir der Herr so richtig aufs Herz gelegt. You know, ja, wie? Es ist einfach da. Man kann auch einfach sagen, ich habe ein Anliegen, die zu erreichen. Aber ich weiß, es ist von Jesus. Und deswegen erlaube ich mir auch die Zeit zu nehmen, nicht nur, wenn ich Predigtdienste habe da in der Gegend, sondern auch, wenn ich eben jetzt meine Mutter besuche, die ja so halb auf dem Weg nach Hause ist und so weiter, dann verbinde ich das immer mit einem extra zwei Tage, obwohl ich ja ein beschäftigter Mann bin und von Spenden lebe, aber ich weiß, das ist auch Missionsfeld für mich da unterwegs. Und ich bin ja Jahrzehnte von zu Hause weg gewesen. Meine Eltern haben wenig von uns gehabt, wenig von unseren Kindern. Also wir haben, das betrachte ich als richtiges Opfer. Wir haben dieses Opfer gebracht, nicht, oh, jetzt müssen wir darauf verzichten, damit wir, nein, wir haben, okay, da willst du, dass wir hingehen, kein Problem. Aha, jetzt können aber meine Eltern unsere Kinder kaum kennenlernen und unsere Kinder kaum ihre Großeltern. Das ist ein echtes Opfer. Das haben wir als Missionare im Reich Gottes bereitwillig auf uns genommen, aber es tut uns leid. Und ich weiß, wie es meinen Eltern leid getan hat, dass sie nicht mehr von uns gehabt haben, ihr seht. Aber das ist leider, das müssen wir manchmal auf uns nehmen. Seid ihr noch bereit, liebe Schweizer? Amen. Euer Hüsli und vielleicht eure sicheren Versicherungen und Bankkontos auf den Altar des Herrn zu legen. Hier bin ich, sende mich. Und dann nimmt er all seine Sachen mit. Ja, wie, wann ist denn Pensionierung und wie viele Wochen Urlaub haben wir her? Und gibt es Urlaubsgeld auf dem Missionsfeld? Da sind wir noch nicht ganz gestorben. Anyway, das wollte ich nur sagen. Warum wollte ich das sagen? Nein, als Illustration, manches sind Langzeitprojekte, wo wir säen, wo wir dranbleiben, wo sich lange Jahre vielleicht nichts tut, kein Lüftchen bewegt sich. Und doch, wenn du unterwegs bist mit dem Herrn, von mir aus an anderen Stellen, der Herr ging zu ihnen nach Hause, während er die Jünger aussandte, gibt es da noch so eine Stelle, und er ging in ihre Gegenden. Der Herr arbeitet an deinen Leuten. Wir müssen nur voll damit rechnen. Also, okay, ich rede also nicht von Freizeitbeschäftigung, sondern Full-Time Ministry, heißt es in Englisch, auf Schweizerdeutsch, vollzeitlicher Dienst. Ja, sag, ich bin im vollzeitlichen Dienst des Herrn.
Ich bin im vollzeitlichen Dienst des Herrn.
Wenn du das nicht ganz so überzeugend sagen kannst und sag, ich sollte im vollzeitlichen Dienst des Herrn sein. Nein. Weiter. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Und dann im Vers 17. Von da an, und diese Formulierung von da an, die gibt es nur zweimal im Matthäus-Evangelium. Die gibt es an dieser Stelle und dann gibt es diese in Matthäus Kapitel 16, Vers 21. Und beide Stellen, beide Punkte, ist wie so ein Wendepunkt oder wie so ein Kapitel wird aufgetan. Von da an begann der Dienst Jesu. Das ist eben nach seiner Taufe im Jordan, dann wurde er in die Wüste vom Heiligen Geist geführt, um versucht zu werden vom Teufel. Und im Johannesevangelium heißt es dann, im Johannesevangelium, er kehrte zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Zuerst wurde er vom Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden, 40 Tage gefasst, gebetet, vom Teufel versucht. Und dann kam er in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Und dann fing er an seinen Dienst. Dort ist er dann in die Synagoge gegangen, hat die Jesaja-Buchrolle aufgeschlagen. Das ist, glaube ich, Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 4. Und er schlägt die Jesaja-Rolle auf und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Sieh, die Geistestaufe kam auf ihn, der Heilige Geist kam auf ihn, um ihn zu salben, um ihn auszustatten. Mach mit dem Begriff Salbung nicht zu viele übergeistliche Begriffe oder so. Das ist ein sehr modischer Begriff im Gewissen von unseren Kreisen geworden. Und das eben, wenn man mit einer Wahrheit zu weit geht, dann wird es dann plötzlich mal Unwahrheit oder einfach ein Steckenpferd von irgendjemand. Bei Jesus, der war gesalbt, da war auch der Begriff gesalbt, was? Um Armen das Evangelium zu predigen, um Gefangene in ihre Freiheit hinzusenden, um zerbrochene Herzen zu heilen oder zu verbinden und das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. That's it. Die Salbung oder die Ausstattung mit der Kraft von oben wartet in Jerusalem, ausgestattet werden oder bis die Kraft aus der Höhe über euch kommt. Das war gemeint, die Taufe im Heiligen Geist. Die ist wiederum nicht nur zum Zungenreden da, wobei das sehr, sehr wichtig ist, habe ich gerade letzten Sonntag bei uns in der Gemeinde gepredigt, die Wichtigkeit und die Bedeutung des Zungenredens. Ich wünschte, wir würden viel mehr in Zungen beten, weil das die Grundlage schafft für das übernatürliche Leben in Christus und für diesen Dienst in dieser Welt. Buchstäblich. Wir beten mit der Hilfe des Heiligen Geistes Dinge in Existenz. Also ihr merkt, ich hole jetzt von jedem letzten Predigtdings was zusammen. Nein, das merkt ihr nicht, aber ich weiß es. Ich tue das, aber es ist mit Absicht. Es ergibt ja alles einen Sinn, es ist ein Bild. You know? Man malt einmal so und dann wieder andersrum und am Schluss ist immer noch das gleiche Bild da. Aber dieses Beten im Geist, dieses Gefülltsein mit dem und gefüllt sein, fortwährend, ist die Grundlage für das übernatürliche Leben, für dich selber und im Dienst für den Herrn. Es ist nicht unsere hochgestochene Weisheit und Ausbildung und was weiß ich nicht was. Selbst nicht mal die theologische Ausbildung. Obwohl, wenn das gutes Wort Gottes ist, was dir da vermittelt wurde und dein Glaube gestärkt wurde und nicht gestohlen wurde dabei, dann ist es eine gute Sache. Dann kann es gutes Handwerkszeug sein für das Werk des Dienstes, unbedingt. Aber es geht um die Praxis beim Ganzen. Versteht ihr? Wir müssen nicht so ausgestattet sein mit jeder neuesten Kanone und was weiß ich nicht, was Gadget von militärischen Dingen. Und dann stehst du da und was nun? Hey. Nein, du brauchst nur eben die 5 Steine, man, und der gute Steinschleuder, boom, das, was du brauchst, um deinen Nachbarn mit dem Evangelium zu erreichen, um deine Stadt mit dem Evangelium zu erreichen, um dieses Land mit dem Evangelium zu durchdringen und dann die ganze Welt. Amen. Amen. Okay, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also kehret euch um, Sinnesveränderung, könnte man viel dazu sagen. Das Reich Gottes ist euch nahe gekommen, wie in der Person Jesus selber. Und es war eben nur nahe gekommen, weil er war das Reich Gottes. Sie waren nur Betrachter des Logos, der Manifestation Gottes im Fleisch und sahen die Auswirkungen eines Menschen von Gott gesalbt, der im völligen Gehorsam zu Gott und in der Ausstattung mit Gottes Kraft die Dinge tat, die er tat. Im Apostelgeschichte Kapitel 8 heißt es ja so, Jesus war gesalbt, zog umher, ich lese es euch schnell, 10,38, Jesus von Nazareth, das ist die Predigt des Petrus beim Cornelius im Haus, in diesem heidnischen Haushalt, wenn man das biblisch sagt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, sag mal, Jesus ging umher. Das Reich Gottes, mit anderen Worten, ist nicht statisch. Es geht umher. Warum geht es umher? Er ging in alle Städte und Dörfer. Warum? Weil da Menschen waren. Und damit die Menschen mit diesem Licht, mit diesem Reich Gottes in Berührung kamen. Und dann war dieser gute Gott in Jesus bereit, diesen sündigen Menschen, er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen getrunken, so dass sich die Religiösen dran stießen. Was ist denn das für ein Typ? Und sich überhaupt nicht mehr einkriegten über diesen Gott im Fleisch. Er spinnt wohl. Ja, ich sage dir, Gott im Fleisch ist revolutionär. Der ist ein Freund der Sünder. Der hat sein Bestes für die Sünder gegeben, nicht für die Heiligen. Hello. Und um uns schön und zu unterhalten in unseren Gottesdiensten. Wirklich, wir müssen auch ein bisschen selbstkritisch mit uns sein manchmal. Worum dreht sich's bei uns? Was ist die Top-Priority? Was beschäftigt uns am meisten? Womit beschäftigen wir uns, um die Leute zuzurüsten? Und wie entwickeln wir Strategien, Pläne und so weiter miteinander oder alleine oder wie auch immer, um eben Menschen zu erreichen. Anyway, Jesus war gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Und er ging umher. Und was tat er? Und er hat den Leuten gesagt, ihr wehe euch, ihr elenden Kerle, wenn ihr euch nicht benehmt, dann kommt das Gericht und ihr kommt in die Hölle. Nein, der umherging und wohltat. Mei, wie schön. Ach, wie nett. Ja, ist doch besser als der umherging und pff, er tat wohl. Wir haben das Beste. Das ist ja, wenn ich da manchmal in Indien oder Pakistan gestanden bin jetzt diese Jahre, ich habe gedacht, ich glaub's nicht. Wach ich oder träume ich? Ich bin es. Ich, alter, elender Hippie. Ich meine, so elend bin ich nicht mehr. Aber ich, alter Hippie. Und ich sage oft den Leuten, ich bin wahrscheinlich der größte Sünder, alle von euch zusammen. Keiner von euch hat die Sünden getan, die ich getan habe. Und ich stehe hier. Und ihr denkt vielleicht, ich sei was Besonderes, weil diese Dinge geschehen. Überhaupt nicht. Aber Jesus ist an euch interessiert. Mei, mei, mei. Er möchte dich und mich gebrauchen. Und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, man ist dann angekommen und wirklich geistlich und wirklich erfolgreich, wenn man große Evangelisationen durchführt. Nonsens. Wo steht denn das geschrieben? Nein, nein. Jesus hat dich berufen für sich. Und er hat einen bestimmten Plan mit dir, den er nicht hat mit dir oder mit dir. Pauschal gesprochen macht er uns alle zu Menschenfischer. Aber was bedeutet das? Dass du plötzlich, seit Jahren hast du eine Last und schon früher, ich meine bitte, was hat mich nach Indien getrieben? Nicht der Heilige Geist damals, die Drogen, das freie Leben, was ich mir vorstellte, das Paradies da unten am Manjuna Beach in Goa. Ja, das hat mich gezogen und getrieben. Deswegen bin ich gegangen. Aber schau dir das an. Was mache ich jetzt in Indien? Irgendwo war da schon was drin, sieh? Oder auch diese, selbst diese natürlichen, auch meine Familie, wir haben immer so, also auch meine Steinle-Familie, Wir haben immer so irgendwie ein Herz gehabt für Schwarze oder für asiatische, ausländische Menschen. Und meine Tochter jetzt, die Manuela, die kennt die ganzen Schwarzen in München, Mann. Ich weiß auch nicht, was in sie gefahren ist. Das kann man fleischlich natürlich, kann das Abarten haben, aber geistlich, wir sehen auch, und sie ist ein gutes Mädel, sie ist voll Heiligen Geistes, und sie hat jetzt einen ernsthaften Freund, ein Schwarzer natürlich, von Ruanda. und wir freuen uns, weil er ein netter Kerl ist, ganz prima Bursche. Anyway, alles nicht so wichtig. Aber selbst solche natürlichen Anlagen, die wir als natürliche Anlagen sehen, sind oftmals, wie man so im alten evangelikalen Jargon sagt, vorlaufende Gnade. Oder Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, die wir nicht nur so, ja, das muss ich jetzt alles vergessen. Nein, das kann sehr gut sein. Es kann auch sein, dass es keine tiefere Bedeutung hat, aber es kann sehr gut sein, dass diese Neigung buchstäblich der Weg ist, den Gott in dich hineingelegt hat, auf dem er zu Menschen kommen möchte, die du dann wirklich nur du in gewissem Sinne erreichen kannst. Ich will das nicht einschränken, natürlich gibt es dank sei Gott auch andere Möglichkeiten. Aber dieser Typ, der mich erreicht hat, lange Haare, hat sogar noch geraucht, der Bursche. Also nicht Haschisch, aber Zigaretten. Und ich meine, das hat er nicht vor uns getan. Aber nachdem ich mich dann bekehrt habe, ein paar Monate später, am ersten Tag danach sagte er, komm, wir beten, dass der Herr uns hilft, das Rauchen aufzugeben. Ich habe gedacht, ja, du hast gut beten. Ich muss gleich am ersten Tag, nachdem ich bekehrt bin, aufgeben, du hast noch ein Jahr hier geraucht und so weiter. Das finde ich nicht fair. Das habe ich nur gedacht. Buchstäblich, stimmt wirklich. Kann ich mich noch erinnern. Ja. Anyway, mich zuerst Jesus führen, dann ja, jetzt gleich hier alles aufgeben und so. Nein, aber dieser Kerl, der war auch drogensüchtig, der war auch ein Penner, ein Hippie, ein Spinner aus München und so weiter. Und der hat sich auf den Weg gemacht, um so Typen wie er war, einfach zu besäen mit dem Samen des wunderbaren Evangeliums von Jesus. Und hier bin ich. Amen. Wenn der nie jemand sonst erreicht hat, der hat andere erreicht, aber wenn der nie jemand sonst erreicht hat, dann hat er Anteil an all dem, was jetzt der Herr durch mich tut, in dem Sinne. Amen. Wie bei Amway und so weiter. Aber gut, wir sind nicht bei Amway, sondern bei Jesus. Geht nochmal zurück zum Johannes 4. Ergibt das Sinn? Schon, oder? Herz und... Doch, ich glaube schon. Nein, ich habe das auch alles schön auf Notizen immer ausgearbeitet, wirklich. Und ich gehe auch davon aus. Und ich mache mir immer wieder Mühe, wirklich vom Geist zu hören, was ist jetzt dran und was ist hier jetzt bei euch. Ich will nicht einfach nur so, okay, das kann ich schon auswendig machen und so. Und ist ja alles die Wahrheit. Und selbst das würde funktionieren, aber das ist nicht, was wir tun. Johannes Kapitel 4, lasst uns da nochmals zurückgehen. Also Jesus sagte, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Vers 32. Da sprachen die Jünger zueinander. Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Vers 34. Eine große, wunderschöne Aussage, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Aber die ist so gut, die lohnt sich immer wieder mal, sich zu verdeutlichen, was hier gesagt ist. Jesus spricht zu ihnen. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was er hier sagt. Sie kommen mit dem Lebensnotwendigen, gutem Essen aus dem samaritischen Aldi da und so weiter. Wer weiß, was sie alles drin in den Taschen hatten und so weiter. Schöne, gute Sachen. Und Jesus sagt, und er war müde, deswegen saß er ja da, ist nicht mit ins Dorf oder in die Stadt gegangen. Er saß da und das war eine gottgegebene Wiedergelegenheit. Eine Frau, die eine Ausgestoßene so ein bisschen war vom Dorf, mit der frohen Botschaft. Nicht mit wehe dir, sondern mit der frohen Botschaft. Ah, wunderbar, einfach schön. Einfach nur schön, Jesus anzuschauen und ihn zu beobachten. Wenn ich in Indien und Pakistan bin, lese ich immer die Evangelien, um mir zu vergegenwärtigen, wie es mein Meister getan hat. Um das frisch zu halten, worum es geht. Worum es geht. Nicht hochkomplizierte theologische Dinge, das gibt's auch, ja, können wir in der Ewigkeit dann verstehen. Aber ich halte mich zu den einfachen Dingen. die klar sind und die Menschen helfen. Und das hat der Herr auch getan. Und da sagt er, meine Speise, das, was mich wirklich in einer Weise sättigt, wie keine gute natürliche Speise oder sonst eine Beschäftigung mich befriedigen und erfüllen kann, die ist, dass ich den Willen Gottes tue. Du möchtest Friede haben, du möchtest Glück haben, du möchtest Erfüllung haben, du möchtest Sinn im Leben, du möchtest, wow, förmlich high sein von, ich habe eine hohe Bedeutung, ich habe eine wunderbare, großartige Bestimmung, mir ist so viel Gnade widerfahren, du möchtest in diesen Rausch hineinkommen, den es bedeutet, mit Jesus zu leben. Fange an, nach seinem Willen zu trachten und herauszufinden, was ist denn der Wille Gottes für mich? Und fange an, den zu tun. Nicht nur zu wissen, sondern ihn ganz praktisch in deiner Situation, in deinem Leben umzusetzen. Und dazu musst du mit dem Herrn persönliche Gemeinschaft haben. Da reicht es nicht aus, nur am Sonntag zum Gottesdienst zu kommen, wo du eine wunderbare, sehr gute Predigt bekommst, die sehr dienlich ist, die dir aufbaut, die dir hilft und die du unbedingt haben sollst. Ja, ich sage jetzt nicht, komm nicht mal am Sonntag in Gottesdienst, natürlich. Ich meine, wenn du gerade wirklich am Evangelisieren bist und es hat keine andere Gelegenheit gekommen und dann kommst du mit 10 nächsten Sonntag dazu, dann hat der Pastor auch nichts dagegen. Wo bist du gewesen? Ja, hier bin ich gewesen, schau. Und dann, ja, ihr versteht. Na, aber du musst mit dem Herrn, da waren wir, Gemeinschaft haben. Persönliche Gemeinschaft. Und ich meine nicht Hokuspokus, irgendwie übergeistlich, aber eben, bete, rede zu ihm. Lies das Wort, geh ins Wort und dann rede mit dem Herrn. Oh Herr, das verstehe ich nicht. Oder hilf mir zu verstehen. Und Heiliger Geist. Und eben, bete viel in neuen Sprachen. Nicht wiederum, oh, ich muss jetzt 5 Stunden im Schwachen beten. Nein. Wir reden nicht nur von einer Anwendung einer Technik, sondern baue dich auf in deinem Geist, betend in neuen Sprachen. Und verherrliche den Herrn. Liebe ihn. Lass ihn dich lieben. Oh mei, bei solchen Zeiten, und ich bin mir sicher, viele von euch kennen das, da kannst du richtig Gott persönlich erleben. Und musst nicht nur in einer Heiliggeistkonferenz oder sonst wohin gehen, wo jetzt gerade die neueste Welle am Reiten, alle am Reiten sind, sondern du reitest zu Hause. Du bist der neue Surfboard-Hersteller. Hey, hier ist sie. Amen, wirklich. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich sage nicht, ich bin jetzt hier der Ständige im 7. Himmel da rumschwirrt oder im 3. oder wie viel gibt es denn in der Bibel? Naja, wie auch immer. Aber es ist real. Ich bete sehr, insbesondere sehr viel, wenn ich da unterwegs bin, weil da in Pakistan können wir nicht raus aus dem Hotel durch den Tag, da kannst du nicht so Sightseeing machen, ein bisschen Tourismus betreiben. Gibt es vor allem gar kaum was anzuschauen. Aber gut, da ist man im Hotel und dann bete ich viel. Und haben mit dem Herrn Gemeinschaft und bereite natürlich auch dann mich geistlich auf diese Abende vor und so weiter. Aber ich mache auch viel anderes im Geiste, was jetzt nicht nur direkt mit der Arbeit da und mit dem Einsatz zu tun hat. Ich nutze diese Zeit, die ich da zur Verfügung habe, wo ich nicht von 1000 anderen Dingen auch in Anspruch genommen werde, um richtig mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Und wenn du das eben nicht so hast, wie ich jetzt das in dieser Weise habe, dann musst du dir deine Nester bauen. Ja? Da musst du dir deine Lücken, deine Gärten bauen, wo du mit dem Herrn da durchziehst und ihn liebst und so weiter. Weil da wird er, da gibt es dieses Lied, wird mir jetzt im, aber ich kann es nicht. Ja, ich werde jetzt nicht singen. Nein, ist keine Gabe des Geistes momentan, ist nur eine Idee. Aber da gibt es dieses schöne Lied, dass ich mit dem Liebhaber im Garten spazieren, while the dew is still on the roses. Währenddem der Tau immer noch auf den Rosenblättern ist und so weiter. And he talks with, jetzt singe ich doch, he talks with me and he walks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Das ist genau, wovon ich rede. Habt ihr es verstanden? Nein. Griechisch, war Griechisch. Nein, war Englisch. Nein, einfach, ich bin im Garten mit dem Herrn, währenddem so schön, der Tau ist noch auf den Rosen und die Liebe und die Freude, die wir da austauschen, währenddem wir miteinander einander liebkosen oder miteinander Gemeinschaft haben, kennt kein anderer. In dem Sinne kennt natürlich jeder andere, aber das ist ja das Intime. Er will wirklich mit dir eine Liebesbeziehung haben, eine ganz persönliche. It is true. Es ist eben, und das ist die Grundlage von, es ist nicht nur ein Job. Und deswegen, das möchte ich auch unbedingt betonen bei diesem ganzen Thema, es ist ein Job. Und wenn wir es nur täten, aus sturer Pflichterfüllung und gedrillt und dann ist es besser, als dass wir es nicht tun. Amen. Unbedingt. Warum? Weil zufälligerweise werden wir vielen Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. In unserer rigorosen Form des Evangelisierens. Das ist immer noch besser, als es nicht zu tun, weil wir uns so auf diesem Gerechtigkeitsbewusstsein ausruhen, weil ich ja jetzt nicht mehr Werke tun muss, um Gott zu gefallen, sondern nein, ich kann jetzt einfach nur noch dem Herrn auf den Schoß sitzen und genau. Libi, Libi, Libi. Davon hast du von mir aus sehr viel und das ist auch richtig, aber die Welt vielleicht nicht so viel. Also gut, also da muss eine Balance sein. Hä? Also ich sage, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, dieses Gemeinschaft mit Jesus haben, wo du Freund mit ihm wirst, und er dein Freund und wirklich buchstäblich der Liebhaber deiner Seele und so weiter, dass du wirklich sagen kannst, ich liebe Jesus und ich weiß, er liebt mich. Das ist wichtig und das ist das Fundament. Das ist die Grundlage für dauerhaftes Leben in Christus, für dauerhaftes Evangelisieren, wenn du so willst. Das ist nicht letztlich mein Punkt, aber das wird mich antreiben. Ich kann dann gar nicht anders, als von ihm zu erzählen. Und in einer Weise, und ich säusele auch nicht nur daher, sondern er gibt mir Weisheit, wie ich auf Menschen eingehen kann. Wie kann ich jetzt diese Frau erreichen? Oder wie kann ich jetzt an diesen Jungen rankommen? Herr, und ich fange an zu beten, ich lasse ihn mir aufs Herz legen oder ich nehme es einfach an, ich mache mir jetzt was zum Projekt, Herr, und ich glaube, du hast nichts dagegen. Wenn du was dagegen hast, sag mir, was ich sonst tun soll, wen ich mir sonst zum Projekt machen soll. Ja? Aber fange irgendwo an. Jesus hat gesagt, Kraft kommt auf euch und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Ja? Er hat nicht gesagt, betet mal und dann werde ich euch dann schon zeigen. Er hat gesagt, dort, wo ihr gerade seid, fangt an. Okay? Also wo bist du? Da fang an. Ach so praktisch ist das, ja genau. Ich dachte, ich könnte jetzt noch 5 Jahre beten und Gemeinschaft haben mit mir. Das auch, aber gleichzeitig eben kann man auch Kaugummi kauen. Beim Gehen, man kann also 2 Dinge gleichzeitig tun. Gehen und Kaugummi kauen. Habt ihr Johannes 4 immer noch, ja? Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also, ich möchte eigentlich hier beginnen, obwohl wir schon am Ende sind, zu sagen, den Willen Gottes zu tun, sprich Menschen zu erreichen, das ist der grundsätzliche Wille Gottes. Kommt, folgt mir nach, ich will euch zum Menschenfischer machen. Das war das Erste, was er sagt. Das Letzte, was er sagte, als er ging, jetzt geht hin. Ich habe es euch jetzt gezeigt, 3 Jahre lang. Ihr seid meine Lehrlinge gewesen, jetzt habt ihr den Heiligen Geist, jetzt werdet ihr noch getauft. In 10 Tagen, wenn ich dann im Himmel oben bin, sende ich den Parakletos, den anderen Tröster. Ich bin weg, aber der andere an meiner Stelle kommt, der wird nicht nur bei euch sein, sondern in euch sein und auf euch sein und euch befähigen in derselben Weise. Okay, ich bin weg, aber jetzt habe ich den Gedanken verloren. Anyway, bei diesem Tun des Ausführens des Willens Gottes, das war der Gedanke, werden wir eine Sättigung und eine Befriedigung erleben, die du mit keiner 10-jährigen Seelsorge, Handauflegungszeremonie, 17. Salbung des Heiligen Geistes, 90. Welle und sonstige Besuche von irgendwelchen heiligen Orten erfahren wirst. Sondern wenn wir anfangen, das zu tun, wozu Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um Sünder zu suchen und zu retten. And that's it, that's us. Wir sind es jetzt an seiner Stelle. Du bist seine Workforce, du und ich, wir zusammen. Und eben, wir können voneinander lernen. Man muss nicht alles alleine unternehmen, man kann zu zweit. Jesus hat seine Jünger erstmals immer zu zweit ausgesandt und so. Wir lernen voneinander. Ich habe so viel von allen möglichen Leuten immer wieder gelernt. Aber manches einfach auch direkt vom Herrn. Und einfach bin ich einfach Selbst als ich von Indien zurückkam, als einwöchiger Christ, und dann war ich ein bisschen krank und dann habe ich mich angefangen zu orientieren. Ich kannte keine wiedergeborenen Christen in meiner Heimat. Nirgendwo bin ich zurück in die katholische Kirche. Dann nach drei Messen, Gottesdiensten, Sonntagsgottesdiensten habe ich gemerkt, irgendwo ist es das nicht mehr, obwohl ich mit wirklich suchend da war. Naja, und dann irgendwann hat Gott mich in eine evangelikale Gemeinde geführt. Und dort habe ich meine ersten Dinge dann gelernt und so weiter. Und ich war der Mann mit den längsten Haaren, selbst die Frauen hatten kaum so lange Haare, weil die hatten eher den Dutt dann oben und so weiter. Anyway, das ist ein anderes Thema. Aber gut, da habe ich meine... Und ich fühlte mich pudelwohl, obwohl ich eine ganz andere Kategorie von Mensch war als all diese lieben Leute. Das waren meine Brüder und Schwestern und das spürte ich auch. Und die haben mich auch gern gehabt und die fanden das so super, dass ich da war. Ich bin da... Anyway, aber ich bin selber immer wieder zu meinen alten Kollegen gegangen, abends. Und die haben mir ihre Chillums angeboten, alles, das hat mich nie versucht. Aber genau, da musst du selber wissen, was ist jetzt dran, was kannst du machen, was nicht. Bei mir, ich war einfach frei. Und ich habe versucht, die zu besäen mit dem Wort Gottes, zu bestäuben, wenn du so willst. Ja. Keiner hat sich bekehrt. Es war sehr erfolglos an dem gemessen, an dem, was da geschah. Aber sie können nicht sagen, sie haben es nicht gehört. Leidenschaftlich und von Herzen. Mit wenig Wissen, aber viel Herz. Wirklich. Aber eben jetzt, ja, 30 Jahre, 35 Jahre später, komme ich in Gefilde in meiner Heimatstadt und spüre und merke, da ist etwas am Werden. Und da ist die letzte Dings noch nicht gesprochen. Und das ist ja das Gute. Wir haben auch noch Chancen. Es ist eine Sättigung, eine Erfüllung bei dieser ganzen Aufgabe, bei diesem Job, bei diesem Befehl, der uns gilt, an dem wir sogar bemessen werden eines Tages, vor dem Richterstuhl Christi, werden wir Lohn empfangen. Das schlagen wir jetzt auch noch schnell auf, um das einfach von der... Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist eben, ich werde eine Sättigung erfahren, eine Erfüllung. Aber das ist nicht unbedingt das Motiv, warum wir es tun. Wir tun es, weil wir wissen, die Menschen sind verloren und stehen in der Gefahr, in die Hölle zu kommen. Deswegen müssen wir, wenn wir irgendwie eine Menschenliebe, selbst nur eine natürliche Menschenliebe haben, wenn wir anfangen zu glauben, dass es eine Hölle gibt, die es unbedingt zu vermeiden gibt, dann ist es rein menschlich schon normal, ein Mitgefühl zu entwickeln für Leute, die das nicht wissen. Stimmt's? Braucht man nicht mal den Heiligen Geist dazu in dem Sinne. Aber eben, wir tun es also um dessen, das ist das Motiv, wir wollen ihnen helfen, unbedingt zu Jesus zu kommen, um vor der Hölle bewahrt zu bleiben. Und in den Himmel zu kommen. Unbedingt, das ist die Ewigkeit, ja, die ist wahnsinnig lang. Das war kein Scherz, aber das ist so. Aber gleichzeitig eben ist es nicht nur ein Befehl, ein rigoroser, für den wir eines Tages belohnt oder eben nicht so belohnt werden, sondern es ist dabei in der Ausführung des Willens Gottes ist eine Sättigung, eine Erfüllung da, die eben manche Seelsorge nicht bringen wird. Manche Seelsorge muss irgendwann mal aufhören und dann muss man sagen, liebe Schwester, fang jetzt mal an, dich nicht mehr nur mit dir selber zu beschäftigen und dem, was dir jetzt noch fehlt, weil wenn du das tust, wirst du nie irgendwo ankommen. Wenn wir danach gehen, bis wir vollständig alles haben, was wir immer möchten und was uns alles versagt blieb über unsere Kindheit oder sonst wo, dann wirst du möglicherweise den Rest deines Lebens dich mit diesen Titels da beschäftigen und es gibt genügend Dienste, die das schön beliefern. Keine Frage. Und die davor eine gute Existenz auch haben. Aber ich sage nicht, ich sage nicht unbedingt, dass es böse ist, aber manche Leute bekommen ja ihre Hilfe, die sie wirklich brauchen. Aber irgendwann kommt auch der Tag, wo man sagen muss, jetzt geht es nicht mehr um mich. Jetzt geht es nicht mehr um mich. Jetzt ist der Herr egoistisch. Jetzt wird er mich brauchen. Jetzt sagt er mir, du gehörst mir. Ich bin nicht die Heini, ich bin nicht die Automat. Jetzt mach mal, hier und da. Nein, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich der Herr. Halte, Schatzele, du kannst jetzt schon laufen, du kannst jetzt schon reden, jetzt fang an. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du ein erwachsenes Baby bleiben und das ist fürchterlich. Anyway, 1. Korinther, genau, Kapitel 3. Wir lesen ab Vers 11 vom Zusammenhang, denn einen anderen Grund, seid ihr doch alle da? Halleluja, ich habe für euch gebetet, dass ihr nicht schläfrig werdet und ich habe bisher keinen gesehen. Es ist gewaltig. Der Herr erhört meine Gebete, ich bin begeistert. Aber ihr seid natürlich so geistlich, ich weiß gar nicht, mit was für einer grandiosen Gruppe ich hier zu tun habe. Mann, oh Mann. 1. Korinther 3,11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Sag mal Amen.
Amen.
Wenn aber jemand auf den Grund Jesus Christus Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Ihr merkt, das ist Rede zu Christen. Er schreibt an die Korinther, an die korinthischen Christen, und der Grund ist Jesus, und nur wir Christen können auf dieses Fundament bauen. Die Welt baut nicht auf das Fundament namens Jesus Christus, okay? Also, er redet von uns Gläubigen. Wir bauen Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh darauf. Eins von beiden. Oder von allen sechs. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, dieser Tag des Gerichts. Und das ist ein anderer Tag als der Tag des Gerichts für die Welt, für die sündigen Menschen, die ohne Christus gestorben sind. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen oder darstellen. Es wird durchs Feuer geläutert und dann, wenn etwas übrig blieb, dann hast du Glück gehabt. Oder dann war gut. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Sag, so wird er Lohn empfangen. Jetzt geht's weiter. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Sag, so wird er Schaden leiden. Steht beides in der Bibel. Wo ist das hier? Also, das finde ich jetzt nicht schön. Ich weiß, aber es ist halt so. Und das ist nicht böse gemeint, das ist nicht Druck, ja, wieder Psychodruck hier. Nein, das ist nicht, wie der Herr ist. Es ist Wahrheit. Es ist einfach Wahrheit. Und weil es wiederum, bei Gott, er hat immer die richtige Perspektive. Wir brauchen Augensalbe. Wir sehen oft sehr fleischlich, sehr begrenzt. Ist kein Vorwurf, so sind wir. Wir sind Menschen, wir haben ein begrenztes Denken und Wahrnehmung. Aber eben durch den Heiligen Geist in uns, durch das Neugeborensein, haben wir jetzt den Sinn Christi, 1. Korinther 2. Warte, jetzt, da gehen wir jetzt noch nicht hin, und das sage ich jetzt auch nicht. Jetzt bleiben wir noch hier mal den Gedanken zu Ende. Gott informiert uns in seinem Wort über Dinge, auf die wir nicht selber so kämen, durch rein logische Schlussfolgerungen. Und in der Ewigkeit wird es so sein, dass wir alle eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Du und ich, jeder für sich. Und da und du kannst es positiv sagen, da geht es dem Herrn darum, um dir da endlich deinen Lohn zu geben. Für deine Mühe, dich für ihn zu entsagen und immer wieder in gewissem Sinne dein Fleisch zu kreuzigen, zumindest an bestimmten Stellen. Wir müssen ja nicht ständig alles verzichten, nur noch fasten und beten. Nein, wir dürfen ja auch einfach mal leben, das dürfen wir auch. Doch, tatsächlich, ich habe auch gelernt in der Zwischenzeit. Mei, früher war ich übertrieben. Ich war so extrem, schon immer. Ihr denkt, ich sei jetzt extrem? Überhaupt nicht, ich bin richtig moderat geworden. Ich habe früher gedacht und habe das anderen gesagt, man sollte kein Stick unter den Arm nehmen oder Otto Cologne und so. Das ist nicht, Gott hat uns so gemacht, wie wir sind. Und wenn er das, dann hätte er das eingebaut oder sonst was. Ich fand das fleischlich. Seid ihr froh, ihr lernt mich jetzt kennen und nicht vor 37 Jahren. Wirklich wahr, oh mein. Das lang her. Das war so, ja, in meinen ersten 2 Jahren des Christseins. Da war ich im Kirchzimmer oben in einem KEB als Maurer. Ich war ja Maurer vom Beruf früher gewesen. Und da haben wir ein europäisches Zentrum für die KEB, Kinderevangelisationsbewegung, gebaut. Und da war eben so ein kanadischer Bruder, auch als Mithelfer und so. Und dem habe ich das gesagt, weil der hat halt das benutzt und so. Gut. Das ist fleischlich. Anyway, Gott möchte uns Lohn geben. Er wartet. Jesus freut sich auf den Tag, wo er dir deinen Lohn geben kann. Und das wird sehr gut sein. Aber wenn jemand das Werk verbrennt, so wird er Schaden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Seht ihr? Also die Errettung geht nicht verloren, nur weil ich vielleicht tatsächlich nicht wirklich im Willen Gottes gewandelt bin. Später im 2. Korinther Kapitel 5 ist es, da heißt es, ob wir Gutes, was wir Gutes oder Böses getan haben, das lese ich euch auch noch schnell. Deshalb setzen wir alles, auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, das ist Korinther 5, 9, ihm wohlgefällig zu sein, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. Und die Rede ist wieder zu Christen hier, was er im Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und da ist von meiner Definition dieser Aussage, redet er nicht von vor allem moralischen Dingen, ob wir pervers waren oder nicht pervers, sondern nein, da sollten wir als Christen, wenn ich sündige und ich weiß, ich habe eine fleischliche Sache begangen, ein Fleischeswerk, dann sollen wir es bekennen und dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Dazu ist nicht der Richterstuhl Christi nötig. Hallo. Das sollen wir täglich uns säubern, wie du dich täglich badest und deinen Stick benutzt. Ja. French Shower, hä? Französische Dusche, anstatt duschen so. Pff, ja. Nein, aber wir sollen uns täglich reinigen, auch vor dem Herrn, auch das, was ich nicht weiß, Herr, das bringe ich dir, bitte vergib mir und mach mich wach und all diese Dinge. Sondern hier geht es um das Gute und Böse, ob wir den Willen Gottes getan haben oder nicht. Hast du den Willen Gottes getan, wird eines Tages die Frage sein. Und dass du jetzt nicht hier, zitter, eines Tages werde ich stehen, was dann? Kann ich jeden Tag hier mein Leben dem Herrn zur Verfügung stellen? Herr, hier bin ich. Und auch das ist nicht schwierig, okay? Ich will die Pforte nicht enger machen, das Joch nicht schwer, als dass es ist. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. We can handle it. Du kannst es packen. Mit Gottes Gnade und Hilfe. Wenn ein Schlawiner wie ich, liederlicher, immer Weg des Geringsten, dann schaffst du es 10-mal. Du treuer, fleißiger Schwitzer, Bruder, Schwester. Ja, so waren die normalen Schweizer für mich früher. Spießer. Runter mit dem, weg mit dem. Amen. Wir schaffen es. Amen. Der Herr hat das gute Werk in dir begonnen und er wird es vollenden. Amen. Das steht in der Bibel, das ewige Wort Gottes, das gilt für dich. Aber nichtsdestotrotz, wir werden uns vor dem Herrn für unser Leben verantworten. Und deswegen will ich täglich sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Amen. Mach mich wach. Hilf mir, Heiliger Geist. Dazu bist du da. Und so weiter. Tu alles, was uns zur Verfügung steht, nicht krampfhaft, sondern eben, wie du isst, um deinen Körper zu nähren, wie du trinkst, das ist auch nicht anstrengend. Manchmal ist es lässig, was, jetzt müssen wir schon wieder essen, ja, aber damit wir fit bleiben, brauchen wir es halt. So ist es auch mit den Dingen des Herrn. Nimm dir, was dir zur Verfügung steht. Was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und dann Vers 11, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Sag mal, Schrecken des Herrn. Sieh, es gibt eine Gottesfurcht, die ist nicht Angst, die ist Gottesfurcht. Die brauchen wir. Die ist nötig. Es ist nicht nur Ferien machen im Namen Jesu, hier auf dieser Erde. Es gibt ein Schrecken des Herrn in dem Sinne für uns, weil wir, okay, hier, das habe ich getan, Herr. Ich habe gewirtschaftet mit dem mir anvertrauten Gut und hier habe ich 2 wieder gewonnen dazu. Ach, du treuer und guter Knecht. Und der andere hatte, 7 oder sowas oder 5 dazu gewonnen. Und einer hat sein Pfund vergraben, der dumme Kerl. Das ist ein Blödmann. Ja, natürlich. Geh doch nicht hin und vergrab das Ding. Benutze es, hey. Wenn du ein Erbe hast, dann nütze es. Ja, ich will was aufbewahren für später. Oh, mein Lord. Der Schrecken des Herrn. Der Schrecken des Herrn, den begreifen wir auch, weil wir wissen, die Menschen, die nicht bei Jesus sind, die werden eines Tages den Schrecken des Herrn kennenlernen. Nicht in der Form von, endlich habe ich dich, du Bösewicht. Nein, überhaupt nicht. Ein zerbrochener, allmächtiger Vater im Himmel wird sagen müssen, ich kann dich nicht einlassen. es geht nicht. Die einzige Weise war, dass du von meinem Sohn hörst, um in dir dieses Wunder zu erleben, der Neuschöpfung, dass die Sünde aus dir herausgenommen wird und ein neuer Geist in dir gepflanzt wird. Das geschieht nicht danach, das geschieht nicht mehr. Jesus hat den Geist, und ich sage jetzt das auch an dieser Stelle, im Gefängnis gepredigt. Das bringen manche rein heutzutage. Ja, aber Jesus hat ja da in den Geistern im Gefängnis auch gepredigt, die in Noahs Flut umgekommen sind und nicht das, praktisch die Rettung angenommen haben, die der Noah verkündigte in dem Sinne. Da hat er nicht evangelisiert. Da steht nirgendwo, hat dann einen Entscheidungsaufruf gemacht und dann sind sie alle gerettet worden. Nichts dergleichen. Sondern Hebräer sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. That's it. Und Jesus hat dort nur praktisch geheraldet, Kerusso, verkündigt, dass das, was der Noah angekündigt hatte, das ist in mir Realität geworden, um den Leuten deutlich zu machen. Und eines Tages wird jeder Mensch wissen, Jesus ist es. Und das Schlimmste in der Hölle ist wahrscheinlich das, wir wissen gar nicht so ganz genau, wie die Hölle ist. Die wird nicht bis ins letzte Detail beschrieben. Es gibt einige Fensterchen, die wir sehen, die uns den Schrecken einjagen. Aber eines der schlimmsten Qualen wird wahrscheinlich sein, dass ein Mensch dort ist und weiß, er hätte eine Gelegenheit haben können. Und es wäre möglich gewesen, wäre so einfach und er hat es verpasst. Also. Aber eben viele Menschen werden dort sein ohne je. Nicht mal den Namen Jesus. Mein lieber Bruder und Meister, sage ich jetzt mal, in diesen Dingen, die ich da gelernt habe mit den Evangelisationen und so weiter, der Jerry O'Dell, Meister sind nur so ein nicht wirklich ernst gemeintes Wort, ich nenne nicht Meister O'Dell, Bruder. Nein, mein Freund vom Jerry O'Dell, der hat einmal so eine Vision. Und das Büchlein möchte ich euch eigentlich, haben wir ganz billig oder kannst es auch einfach mitnehmen, wenn du willst. Das sind 7 so Offenbarungen, die der Herr ihm gegeben hat, dem Jerry O'Dell hier, diesem. Der hat 15 oder 17 Jahre bei T.L. Osborne als sein Frontman gearbeitet. Anyway, was der Jerry gesagt hatte, dass er eben war in einem Gottesdienst und so weiter und stand da vorne und wartete, bis er da drankommt zum Predigen, oder weiß nicht, ob er predigen sollte. Auf alle Fälle plötzlich sagt, da sehe ich diese, wie so eine Vision oder einfach so ein Bild, und da sieht er Leute im Himmel aus diesen Gegenden, wo wir arbeiten, und da sagt er, und dann hat er die gehört, da kam diese Stimme zu diesen Leuten: Habt ihr an Jesus geglaubt? Und dann sagen diese: Hä? Was? An wen? Also mit anderen Worten, die haben gar nicht gewusst, wer ist Jesus, was heißt an Jesus zu glauben. Sie, das ist eine Gemeinheit. Das ist eine Gemeinheit. Nicht von Gott. Wenn wir die Möglichkeit haben, sie zu erreichen und tun es nicht, das ist eine Gemeinheit. Die schreit zum Himmel. Und da möchte Gott uns nüchtern machen und uns helfen, alle unsere Kräfte in mir selber zu binden, miteinander zu binden, zu koordinieren, um alles, was uns möglich ist, mehr können wir nicht, alles, was uns möglich ist, zu tun, um unseren Teil, unser Schärflein dazu beizutragen, dass diesem Unrecht abgeholfen wird. Ich stehe heute auch vor euch, oder wenn ich da bin in einer Predigtsituation oder was auch immer, stehe ich auch als eine Stimme für die Unerreichten. Ich fühle mich verantwortlich, für diese Millionen und Abermillionen Menschen zu sprechen, die keinen haben, der für sie wirbt. Dass ich uns als Geschwister daran erinnere, liebe Leute, lasst uns alles uns Mögliche, was Gott uns befähigt zu tun, mit Gebet, mit Einsatz, mit Spenden, was auch immer, tun das uns Mögliche, damit einige Leute das Evangelium hören. Ob sie jetzt schon mal gehört haben oder nicht. Und insbesondere, wir haben so einen Slogan, die Verlorenen im Allgemeinen und die Unerreichten im Besonderen. Also wir wollen uns besonders bemühen, denen, die bisher völlig vernachlässigt wurden vom Leib Christi, denen eine Chance, wenigstens eine Chance zu geben, von Jesus zu hören. Und ich sage dir, dort, wo wir diesen Leuten die Chance gegeben haben, ich 1:1, ich dabei war, ich mitgepredigt habe und so weiter, da haben wahrscheinlich 95% der Leute gesagt, ja, ich will ihn. Hindus, Moslems, was immer. Warum? weil sie Wunder gesehen haben, weil sie Dinge gesehen haben, die unmöglich waren, die sie noch nie erlebt haben. Und wir haben gesagt, es ist deswegen. Und da habe ich gesagt, ja, das brauchen wir. Und Gott wirkt natürlich mit seinem Geist in ihren Herzen. So, also, wir müssen alles dran tun. Amen. Angefangen in Schaffhausen. Halleluja. Okay, lass uns zusammen aufstehen. Ihr seid echt super. Wirklich. Einfach super. Obwohl wir jetzt lange gesessen sind, obwohl es heiß ist und draußen die Sonne lockt und reizt und macht und tut und ihr Verdauung, eure Verdauungsapparate am Arbeiten sind und das Blut sich also auf die Bauchgegend konzentriert hat, trotzdem habt ihr zumindest es gelernt, so wach zu wirken, dass der Prediger denkt, sind alle da. Vielleicht seid ihr ja auch schon so geübt. Nein, nein. Nein, super. Vielen Dank. Ich danke euch für eure wunderbare Aufmerksamkeit. Und ja, was gesagt ist, ist gesagt und das passt auch so. Lasst uns beten. Nimm doch einfach mal deinen Nachbarn an der Hand. Lasst uns mal einander hier, weil wir sind ein Leib. Wir stehen nicht alleine. Ja? Und wir müssen nicht Weltmeister alleine sein. Aber man kann schon sein, das ist auch okay. Aber wir haben einander, wir können einander ermutigen. Wenn wir einen Fehltritt gemacht haben, wenn wir irgendwo, es ist nicht, da kann man füreinander beten, kann man sich ermutigen und lernen und machen und tun. So, wir müssen das nicht alleine machen, preis sei Gott. Aber Gott hat für jeden von uns eine wunderbare Bestimmung. Halleluja. Und dafür danken wir dir, Herr. Ich danke dir für meine lieben Schwestern und Brüder hier und für das wunderbare Werk, was du hier offensichtlich tust. Ich danke dir für das, was man hier spürt an Offenheit, an Hingabe, an bewusster Liebe zu dir und Bereitschaft, sich eben herausfordern zu lassen oder auch ansprechen zu lassen und mit diesen schweren Gedanken, die uns wirklich fertig machen, wenn man sich das überlegt. Aber Vater, wir können damit auch dann wieder zu dir kommen und du, Herr Jesus, hilfst uns, das alles in der Weise auszusortieren und dann anzuwenden, wie du das auch gedacht hast und wie es dann zum Nutzen wird, was das eben bedeutet. Wir können nicht gleichzeitig an drei verschiedenen Orten sein. Wir können nicht gleichzeitig nach vorne und nach hinten gehen. So wie du bist mit uns dort, wo wir sind. Und da bist du fähig, uns zu führen, uns Weisheit zu geben und uns ganz individuell auch zu begaben und zu gebrauchen. Und das ist eine wunderbare Sache, Herr. Und dabei erleben wir persönlich solch eine Freude und solch eine Sättigung, die mit nichts Weltlichem oder Irdischem zu vergleichen wäre oder zu erreichen wäre. Und dafür danken wir, dass wir jetzt schon hier auf dieser Erde diesen Lohn eigentlich ein Stück spüren, den Lohn des Glücks, den Lohn der Zufriedenheit und der Erfüllung und der Bestimmung in unserem Leben. Aber eines Tages hast du wunderbare Dinge für uns vorbereitet, die wir gar nicht richtig begreifen, was da alles ist, Herr, was du an guten Dingen, an Lohn und an Segen für uns und hast in der Ewigkeit. Wir danken dir von ganzem Herzen, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass wir alle gerettet werden konnten und dass jetzt durch uns entstünde die Offenbarung der Erkenntnis Gottes, der Wohlgeruch Christi durch uns, Herr, in dieser Welt. Ich segne diese Gemeinde, ich segne Manfred und Katharina und die ganzen Mitarbeiter, die ganzen Geschwister, die du hier zusammengeführt hast, ich bete, dass du sie bewahrst vor Zwietracht und Spaltung, dass du sie bewahrst in dem, wozu du sie gesetzt und berufen hast und dass du sie segnest in ihrem Tun und dass sie von dir Führung erleben als Gemeinde und als Individuen, Herr. Und dass Schaffhausen durchdrungen wird mit dem Licht des Evangeliums, mit dem Licht der Herrlichkeit Gottes, mit der Freundlichkeit Gottes, mit der Kraft Gottes, mit der Gnade Gottes, Herr. Oh Jesus, diese Menschen hier sind letztlich alle auf der Suche, selbst wenn es nicht danach aussieht. Du hast gesagt an dieser Stelle im Johannes, dass die Ernte ist reif und sie ist weiß, obwohl es manchmal überhaupt nicht so aussieht. Ich danke dir dafür, Herr. Hilf uns, die Menschen so zu sehen, wie du sie siehst. Die Schweiz so zu sehen, wie du sie siehst. Die Menschen auf dieser Erde. Es geht ja nicht um bestimmte Nationalitäten, sondern einfach um ewige Menschen, um die du alles getan hast, sie zu erretten, Vater. Ich danke dir dass du in uns wirkst und das hervorbringst und zum guten Ende bringst, was du in uns begonnen hast. Im Namen Jesus. Danke, Vater. Amen. 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 Gottes Segen mit euch. Vielen Dank.